Es ist Montagmittag. Ich nehme ja gerne unseren Lauschangriff montags morgens auf. Aber zum einen schläft Florian Schmidt-Sommerfeld gerne sehr lange. Und zum anderen, wenn man einen Ehrengast hat und der arbeiten muss. Ja. Seit ein paar Jahren tut er das ja tatsächlich. Früher hat er nur Basketball gespielt. Dann nimmt man Rücksicht. Wir begrüßen recht herzlich den Chef der Bayern-Basketballer. Herzlich willkommen, Marco Pešić.
Servus.
Schmizo, du bist ausgeschlafen?
Ich bin ausgeschlafen. Ich weiß auch überhaupt nicht, was. Marco, Grüße auch von meiner Stelle. Servus. Schön, dass wir uns mal wieder hören. Es ist lange her. Ich weiß auch gar nicht. Marco hatte einen wichtigen Termin. Ja. Deswegen mussten wir ein bisschen umdisponieren. Und ja, ich bin übrigens heute um 9 Uhr ganz normal aufgestanden. Ja. Ich weiß gar nicht, was das Problem ist.
Weiß ich nicht, weil du wieder sehr unvorbereitet wirkst. So. Ich hoffe, dass das inhaltlich jetzt gleich im Gespräch...
Ja, das wird jetzt besser. Wir dürfen Marco nicht so viel Zeit klauen. Deswegen legen wir gleich los. Ja.
Ich habe so viel Zeit für euch.
Vor allem Marco, ich hab eine Frage, ob das wirklich von dir gekommen ist. Und dann gehen wir wirklich in inhaltsvolle Gespräche. Hast du tatsächlich auf die Anfrage von Florian Schmidt-Sommerfeld, warst du das, der geschrieben hat, ohne ihn, also ohne Florian Schmidt-Sommerfeld, wäre dieser Podcast niveaulos? Hast du das geschrieben oder ist das ein Unfall gewesen?
Na, ich finde, ich habe mich noch eher vorsichtig ausgedrückt. Also,
ganz ehrlich. Das ist doch Wahnsinn.
So. Sehr gute Antwort.
Wir bedanken uns bei Marco Pešić für diesen kurzen Besuch im Lauschangriff. So, Marco, lass uns einsteigen. Die Basketballer machen von sich reden, weil sie, wie auch die Profivereine im Fußball, die Saison gerne zu Ende bringen wollen. Mit einem bestimmten Modus, nicht mit allen Mannschaften der Basketball-Bundesliga. Was hat euch, also die 10 Teams, die die Saison zu Ende spielen wollen, es gibt da noch kein Okay, dazu bewogen, das zu machen?
Also es ist vielschichtig. Erstmal für die Zuhörer oder Gäste von euch, die sich das anhören werden, ist erstmal wichtig zu sagen, dass wir 17 Vereine in der Bundesliga haben und dass die Situation innerhalb dieser Bundesliga bzw. bei den Vereinen total unterschiedlich ist. Viele Vereine haben mit unterschiedlichen Problemen zu kämpfen und eins dieser Probleme, die wir gemeinsam haben, ist natürlich die finanzielle Situation, die wirklich sehr, sehr viel Besorgnis hervorruft bei uns allen. Verschiedene Mannschaften haben am Anfang dieser Krise ihre Probleme versucht auf verschiedene Arten und Weisen zu klären. Einige Vereine haben Verträge auflösen müssen. Einige Vereine haben dann natürlich Verträge mit ihren Spielern bis zum 30.05., wir bis zum 30.06. Der Grund ist dafür, dass diese Vereine in die Planung der Saison gehen, wo sie nicht richtig in der Planung die Playoffs haben und so weiter und so fort. Und dann haben wir uns, ich glaube schon über 2 Wochen her, oder genau 2 Wochen her zusammengesetzt. Und was wir wollten ist, wir wollten keinem, der nicht spielen kann, dazu zwingen zu spielen. Und auf der anderen Seite sollte keiner, der unbedingt spielen will, und aus verschiedenen Gründen, dem sollte es nicht verboten werden zu spielen. Und so kam es am Schluss auf diese 10 Vereine, die anderen 7 Vereine, die nicht spielen konnten, haben es einfach, so wie ich das verstehe, auch aus finanziellen Gründen nicht spielen können, weil eine Sache ist klar, sollten wir die Freigabe bekommen und sollten wir spielen, dann bedeutet das erstmal ein nochmaliges finanzielles Investment der Vereine, weil die Spieler natürlich dann wir bei uns vollzahlen wollen oder müssen und die anderen Vereine genauso. Ich finde, es wird viel spekuliert und viele Leute, viele Personen äußern sich zu diesem Thema. Ich finde, für mich ist das Wichtigste, und das kann man so oder so verstehen, ich finde, es ist wichtig für die Sportart, dass sie spielt. Und ich finde, dass sollte sich ein Zeitfenster öffnen, der uns erlauben würde, in einem gewissen Rahmen zu spielen, und wir würden es nicht tun, dann würden wir unserer Verantwortung nicht gerecht werden. Das ist meine Meinung. Auf der anderen Seite, wenn man die Gesamtsituation betrachtet, dann vor allem die Situation im internationalen Basketballgeschäft betrachtet, dann muss man sich bewusst sein, dass es nicht einfach ab dem 1.7., wenn die neue Saison offiziell anfängt, die Situation sich normalisiert. Das heißt, es kann sein, dass wir möglicherweise bis Januar oder so ohne Fans spielen. Und was sich die Bundesliga nicht erlauben darf, ist, dass dann bis Januar gar nicht gespielt wird. Das heißt, du wirst in der Situation sein, dass du ohne Zuschauer spielst. So, und meiner Meinung nach, sollten wir diesen Wettbewerb zu Ende spielen können, diese Saison, wäre es auch eine Blaupause, als Beispiel zu sehen, wie würde das denn eigentlich auch nächste Saison aussehen. Man könnte viele Sachen messbar machen und man könnte auch in der Kommunikation mit den Fans einen Weg finden, wie man auch, wenn es nächstes Jahr Spiele ohne Zuschauer gibt, wie kann man besser mit den Fans kommunizieren. Und das alles in der Gesamtmenge war unserer Meinung ein ganz wichtiger Punkt pro zu sein für das Weiterspielen. Natürlich immer unter der Berücksichtigung, dass man auch spielen darf und kann. Und das am Ende des Tages ist nicht immer nur die Entscheidung der Bundesliga, sondern auch der zuständigen Behörden. Sollten die Behörden sagen, ihr könnt nicht spielen, weil aus welchen Gründen auch immer, dann ist die Saison ganz klar vorbei. Aber sollten sie uns erlauben, dann warum sollten wir nicht spielen?
Wir werden das alles mal einzeln aufdröseln. Hier ist ja kein Basketballgegner am Mikrofon. Das ist ja schon mal ganz wichtig festzuhalten. Wenn du über das Finanzielle sprichst, du hast gerade schon gesagt, es ist auch nochmal ein finanzielles Engagement nötig. Auf der anderen Seite, wenn ich das Argument verstehen möchte, was ich jetzt gar nicht von dir im Speziellen, sondern von einigen Leuten gehört habe, die sagen, es ist finanziell für uns wichtig, die Saison zu Ende zu spielen. Eben nicht die Clubs, die du angesprochen hast, die froh sind, wenn es vorbei ist, weil sie nicht noch Verträge für Spieler bezahlen müssen, etc. pp. Geht es da um Regressforderungen der Sponsoren, die sagen, wir haben gezahlt, aber ihr bietet nicht mehr, dass wir abgebildet werden, zumindest eben beim Medienpartner?
Also im Gegensatz zu der Fußball-Bundesliga, die ja, wenn sie weiterspielt, Geld verdienen kann, ist bei uns ganz klar, dass keiner Geld verdienen wird, sondern es geht im Endeffekt auch darum, du sagst es richtig, dass es beim TV-Rechteinhaber, bei einigen Sponsoren zur Diskussion kommen wird oder sollte oder könnte, dass man sogar Geld, das man eingenommen hat, zurückzahlt. Dieses Problem haben wir ja schon diese Situation haben wir bei den Eintrittskarten. Und da versucht jeder Verein, innovative Lösungen zu finden. Und ich sage immer, auch wenn ich mit den Spielern spreche, ich sage, Leute, ich gehe jetzt nicht in mein Bücherregal und hole ein Handbuch raus und dann schauen wir nach, 1992 haben wir dieselbe Situation gehabt und jetzt gehen wir Punkt für Punkte. Das ist Learning by Doing jeden Tag, fast jede Stunde. Und deswegen ist die Situation auch so kompliziert. Und eigentlich nicht auf einen Nenner zu bringen.
Kannst du mal sagen, wie das zum Beispiel bei den Fans ist? Ich meine, die sind euch ja definitiv, sind Sponsoren auch, aber die sind ja euch ja extrem wohlgesonnen. Wie ist da so die Resonanz? Wollen die ihr Geld für Eintrittskarten zurückhaben? Sind das zum Beispiel welche, die drauf eher verzichten werden? Wie ist da so die Stimmungslage?
Ja, die Resonanz ist durchweg positiv. Was man aber verstehen sollte, und deswegen habe ich zum Beispiel auch vor ein, zwei Wochen auch eine Zoom-Konferenz, Videokonferenz mit unseren Fanclubs gemacht. Solidarität heißt auch, dass man verstehen und akzeptieren kann, dass jemand nicht kann. Mhm. Und nicht jeder, der auch gerne den Verein unterstützen will, kann auch, weil die finanzielle Situation bei allen total angespannt ist. Und deshalb ist die Resonanz gut, die Leute wollen uns unterstützen, die verstehen die Situation, aber nicht jeder kann da mitmachen einige verlangen auch ihr Geld zurück, weil sie andere Löcher stöpfen müssen und da ist natürlich von unserer Seite totales Verständnis da, das ist auch ein Teil der Solidarität.
Das würde Buschi jetzt wieder gefallen. Schade, dass der gerade so viel beschäftigt ist. Es gibt wieder was von unseren besten Freunden von Manscaped. Also ich weiß nicht, wie nennt ihr die Dinger da unten? Die Vorschläge hier sind Juwelen, Goldbälle oder Schenkelklopfer. Alter, Schenkelklopfer ist echt hart. Also bei Manscaped, bei unseren Freunden von Manscaped, heißen sie auf jeden Fall The Boys. Das gefällt mir ehrlich gesagt sehr, sehr gut. The Boys, das werde ich, glaube ich, ab jetzt für mich übernehmen. Und ihr wisst, jeder Mann ist für seine Boys, seine beiden Jungs da unten selber verantwortlich. Und ihr wollt ja wahrscheinlich nicht, dass die irgendwie strubbelig oder wie auch immer aussehen. Also ich will das zumindest nicht. 10 Millionen Männer sind es inzwischen, mein Gott, auf der ganzen Welt, die sagen, Manscaped ist das Richtige dafür. Ich kann euch sagen, bei mir ist das genauso. Ich könnte ohne den Lawnmower gar nicht mehr leben, glaube ich. Und ich benutze den gefühlt auch für alles. Auch für den Bauch und unter den Armen und keine Ahnung. Das Ding ist einfach mega. Es ist wasserfest, es ist super leicht zu bedienen, es ist safe, dass man sich nicht schneidet. Also ich finde das ultra, ultra gut. Und es gibt ja inzwischen eine ganze Lawnmower-Familie. Es gibt den Dreikugeltrimmer, das ist der 3.0 Plus. Es gibt den 4.0 Pro und den 5.0 Ultra. Ich weiß es gar nicht, ich glaube, ich habe den 4.0 Pro. Jeder hat natürlich diese Skin-Safe-Technology, dass ihr euch möglichst nie schneidet, wenn es irgendwie geht. Oder dass es zumindest, wenn es doch mal passiert, nicht so wild ist. Den LED-Scheinwerfer, damit ihr da unten auch alles seht. Wasserdicht natürlich, könnt ihr immer unter der Dusche benutzen. Also ich sag's euch, die Dinger sind einfach mega. Wie lange haben wir die jetzt schon? Ich weiß es nicht, aber ihr wisst, wir sind beide riesen Manscaped-Fans. Für euch übrigens extra 20% Rabatt und kostenlosen Versand auf manscaped.com, wenn ihr den Code Lauschangriff20 benutzt. Also Lauschangriff20, der Code auf manscaped.com, ist natürlich auch in den Shownotes. Tut was für euch und tut euren Boys, euren Jungs, The Boys, einen Gefallen. Kannst du am Beispiel der Bayern Basketballer, ihr wart unglaublich erfolgreich die letzten Jahre, ihr habt euch großartig entwickelt. Damals, als ich noch für Abendzeitung und Pick geschrieben habe, haben wir oft auch über Finanzen geredet. Du hast mir da oft erzählt.
Das macht er doch gar nicht, der redet doch nicht gern über Geld. Mit dir hat er über Geld geredet, Marco Pešić?
Pass auf, mit Flo immer.
Das ist ein Vertrauensverhältnis. Vertrauensverhältnis,
Buschi. Im Gegensatz zu Buschi konnte man mit Flo ganz kurz Hintergrundgespräche führen.
Das gibt es doch gar nicht.
Da sind wir wieder beim Punkt, den Kretsche schon erklärt hat, Journalist und Entertainer. Das ist der Unterschied. Wir haben uns da wirklich, du hast mir mal erklärt, was da für Herausforderungen zum Beispiel, als ihr eine GmbH geworden seid und so weiter, was für mich wahnsinnig spannend war, wie das alles funktioniert. Kannst du mal im Groben, ohne ins Detail zu gehen, weil das ja auch, sage ich mal, banal keinen was angeht. Aber wie seid ihr denn zum Beispiel aufgestellt? Also man hört ja von Fußballvereinen, wenn die Fernsehtranchen nicht geflossen sind, sind einige kurz vorm Abrauchen, sage ich mal so. Wie sind die Bayern Basketballer aufgestellt?
Naja, wir sind ja eine GmbH und es gibt natürlich in der Öffentlichkeit, ich habe mit einem Spielerberater telefoniert, als wir in Gesprächen mit den Spielern waren und die uns diese Hilfe angeboten haben. Der hat mir zum Beispiel gesagt, halt mich doch nicht für naiv. Denkst du nicht, ich weiß, dass dann du rübergehst zu Karl-Heinz Rummenigge und zu Hasan und sagst, pass auf, ich brauche noch 3-4 Millionen. Also das ist
bei 3-4 Millionen.
Nein, sagt er. Ja, so. Okay. Und dann habe ich gesagt, dass es natürlich so nicht ist und das ist auch gut so, weil wenn wir die Möglichkeit hätten, rüberzugehen, wenn es Probleme gibt, dass uns mal Geld kurz rübergeschoben wird.
Aber musst du das ernsthaft immer noch, also man muss, glaube ich, nicht leugnen, ihr habt
was glaubst du denn, was andere Fans sagen? Die Fans, natürlich werden die sagen, hör mir doch auf mit den Bayern, die haben ja gut quatschen, die können da locker sagen, wir wollen was für die Sportart tun, die haben ja auch genug Kohle. Ja, was glaubst du denn, was die Leute da draußen sagen, weil dich noch kaum jemand kennt und du dich mit solchen Dingen nicht auseinandersetzt?
Spielerberater, ich meine, also was mir ja klar, ihr habt von der Marke FC Bayern Basketball, ihr konntet dadurch andere Sponsoren gewinnen, Uli Hoeneß hat geholfen mit seinen Kontakten und so, aber es weiß doch jeder inzwischen, zumindest aus der Branche, dass ihr eben nicht wie zum Beispiel der FC Barcelona querfinanziert werdet, einfach von den Fußballern. Das wird ein Spielerberater doch wissen. Will der dich verarschen oder was?
Flo, pass auf, wenn es um Geld geht, verstehst du? Dann schaut jeder immer auf sein eigenes Interesse. Ja. Und dann hört alles auf. Aber tatsächlich ist es so, wir sind seit 2014 eine eigenständige GmbH, die sich selbst trägt und auf eigenen Füßen steht. Ich finde, ich habe das in einem Interview in der 51 dem Bayern-Magazin gesagt, dass es auch die beste Entscheidung war, die der Verein treffen konnte. Mhm. Nämlich, dass die gesagt haben, der Basketballverein muss sich selbst tragen, weil uns das dazu bringt, richtig zu arbeiten und innovativ zu sein, nach Lösungen zu suchen. Wir haben ja mittlerweile über 50 Mitarbeiter, die einen tollen Job leisten. Also von daher ist unsere finanzielle Situation klar. Wir haben hart am Kämpfen. Wir sind hart am Kämpfen momentan. Wir werden diese Saison, wie ich hoffe, gut über die Runden bringen, was mir natürlich sehr große Sorgen macht. Nicht nur mir, sondern allen anderen Basketballvereinen in Europa ist die nächste Saison und da sieht es ziemlich düster aus. Mhm. Also vielleicht düster, aber das ist sehr, sehr schwer, jetzt vorher zu sagen, was nächste Saison sein wird.
Ja, ja. Kommen wir gleich auch noch drauf, Marco. Ich weiß nur, dass uns viele Basketballfans hören und ich möchte nur eins dazu sagen, und das wird der Marco mir auch ausnahmsweise mal nicht übel nehmen. Natürlich waren die Startvoraussetzungen für das Basketballprojekt in München sehr, sehr günstige, dadurch, dass der ganze Verein und da vorne wegmarschieren, und wenn der vorne wegmarschiert, ist es der ganze Verein gewesen, Uli Hoeneß, dieses Projekt unterstützt hat. Und das hat natürlich, aber wir reden jetzt über die Startphase des Projekts, wir reden jetzt nicht über die Corona.
Ja, aber Buschi, nur so wäre es gegangen, weil der Fußball kein Geld gegeben hat. Ja. Und ohne Herr Hoeneß und Herrn Rauch.
War auch kein Vorwurf, war nur, du weißt doch genau.
Ja, natürlich. Ne? Natürlich.
Du weißt genau, dass es so war und dass auch das eben einfach eine gute Voraussetzung war. Das ist ja an sich erstmal nichts Schlimmes. Also, dass da andere hin und wieder neidisch rüberblicken, liegt in der Natur der Sache. Du hast es ja selbst gesagt, wenn es ums Geld geht, dann schaut jeder auf sich und vielleicht mal neidisch zu dem, der mehr hat. Das liegt in der Natur der Sache. Ja, lass uns über die Corona-Situation nochmal sprechen, Marco. Du hast immer betont, also wenn das stimmt, was ich gelesen habe, dass du natürlich intensiv auf das schaust, was mit der Deutschen Fußballliga passiert, wie die agieren, wie die vorankommen. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gehörst du auch zu denen, die gesagt haben, es ist für uns, für unsere Idee ein gutes Zeichen, wenn von der Politik das Okay für den Fußball kommt. Habe ich das richtig zitiert oder habe ich das richtig verstanden?
Ja, also ich hab Folgendes gesagt. Ich habe erstmal gesagt, dass diese Entscheidung, die jetzt dieser Bescheid, dass die Fußballer spielen können, erstmal gut für den Sport ist, in allererster Linie. Es wird ja alle so viel auf Fußball projiziert, es ist gut für den Sport, weil diese Entscheidung natürlich auch alle viele kleinere Entscheidungen mit sich zieht, auch was das Amateursport angeht, hoffentlich, dass die Leute rausgehen können. Und es gibt ja nicht nur Profisport, sondern es gibt ja auch Breitensport, das darf man ja nicht vergessen. Und da sich unser Konzept auch in einigen Teilen an das Konzept der DFL anlehnt und viele Leute, die dort mitgemacht haben, auch bei uns mitmachen, vor allem die Experten, also nicht jetzt der Herr Holz und ich und Marco Baldi, sondern wirklich Experten sind, ist das erstmal ein gutes Zeichen, wenn das angenommen wird als etwas, was gut und sicher ist, dann heißt das für uns auch, dass wir auf einem guten Weg sind. Was natürlich bei Weitem nicht heißt, dass das akzeptiert oder angenommen wird. Aber auch unser Konzept ist auch ein bisschen anderes als das der Fußballer.
Kommen wir gleich noch zu, wie euer Konzept genau aussieht. Kann es sogar sein, das klingt jetzt verrückt. Es ist wieder dieses Niveaulose, wenn ich beim Podcast dabei bin.
Oh, ich habe dich getroffen, ne?
Ja, das hat mich total getroffen. Und da wird am Ende dieses Interviews drüber zu sprechen sein. Dann packe ich aus hier. Nein, alles gut.
Hey, pass auf, ich will dich nicht unterbrechen. Du sollst eine Sache wissen, bevor du in Gegenoffensive startest. Ich bin der einer der wenigen lebenden Zeitzeugen, die dich in der Rundsporthalle in Hagen beobachtet haben.
Ja. Erleiden das heißt, mussten.
Das heißt, ich habe noch ein paar Sachen im Petto, wo du aufpassen solltest.
Vielleicht lasse ich das mit der Gegenoffensive.
Wähle deine Worte weise. Gott,
jetzt ahne ich, was es sein kann. Also wir lassen das jetzt. Marco, kann es sogar sein, weil so viel diskutiert wird, Sonderrolle, Fußball, ticken die noch ganz richtig, während, du hast es angesprochen, Kinder nicht bolzen dürfen die Fußball spielen, dass es für den Fußball auch ganz gut ist, wenn ihr das okay bekommt und euer System funktioniert. Das klingt jetzt wirklich abstrus, aber kann es sogar dem Fußball helfen, dass ihr sagt, wir gucken da mal drauf und wir wollen in Anführungsstrichen nachfolgen?
Das ist ein interessanter Ansatz. Also ich habe es von der Seite noch nicht gesehen. Ich finde, Also es könnte natürlich bedeuten, dass es ein bisschen Druck von dem Fußball wegnimmt, weil ich finde, diese ganze Diskussion über Sonderstellung des Fußballs gefällt mir nicht so ganz. Ich kann sie verstehen. Ich meine, jetzt in dieser Situation wird alles viel, viel mehr schwarz oder weiß gesehen und die Zündschnur, die in der normalen Zeit ein bisschen länger ist, ist noch kürzer geworden. Deshalb ist das immer, das weißt du genauso wie ich oder ihr. Und ich finde, dass Fußball so ein bisschen einen Weg gegangen ist, wo die auch nicht wussten, wie wird das laufen und welche Riesen bringt das alles mit. Ich glaube, Herr Seifert hat das am Samstag im Sportstudio eigentlich ziemlich gut erklärt. Aber ich finde schon, dass es wichtig wäre, dass da noch ein anderer Sportart ist. Also jetzt nicht, um dem Fußball zu helfen, oder ich weiß gar nicht, ob die das überhaupt wahrnehmen werden.
Nee, so meinte ich es auch nicht, sondern in der äußeren Wahrnehmung.
Ne? Ja, ich glaube schon. Also ich wäre auch glücklich, wenn Handball weitergemacht hätte, wenn die sich entschieden hätten, noch ein bisschen zu warten. Vielleicht hätten die auch eine Chance gehabt. Weil am Ende des Tages muss man verstehen, hier geht es nicht darum, dass wir ein bisschen Streetball zocken und ein bisschen danach ein Feierabendbier trinken. Sondern es geht wirklich darum, dass wir auch Arbeitsplätze sichern müssen. Also wie ich gerade gesagt habe, wir haben, jetzt vergiss mal die Spieler und so weiter, also wir haben 50, 60 Angestellte hier und es geht wirklich darum, auch eine Existenzen zu sichern und auch die in die nächste Saison rüberzubringen. Und
jetzt erzähl mal ein bisschen was zu eurem Konzept. Ist es so, ihr habt 10 Teams, die, wenn das okay der Politik kommt, irgendwann Ende Mai nach München kommen. Also 18. Mai habe ich so gelesen, sei der Zeitpunkt, da sollte es ein Okay geben, weil man ja auch nicht völlig ohne Mannschaftstraining etc. in so einen Wettbewerb gehen kann. Dann kommen 10 Mannschaften nach München, spielen hier zunächst in Turnierform, dann ab Viertelfinale in K.O. Mit Hin- und Rückspiel um die deutsche Meisterschaft. Sind die komplett wie in einem Kokon unter sich, Nein. ohne Außenkontakte?
Nein, also ohne Außenkontakte schon, im Sinne, dass man jetzt nicht heimlich seine Freundin treffen darf und mit ihr in ein anderes Hotel gehen sollte oder in große Shopping-Malls geht und Restaurants essen geht. Also da muss man schon, da bedarf es schon, wie ich gesagt habe, nicht nur Demut, sondern Intelligenz und Disziplin, wenn das alles funktionieren soll. Aber es ist, dieses Konzept sieht nicht vor, dass die Spieler eingeschlossen in ihren Zimmern bzw. Hotels sind und nur zwischen dem Audidom und dem Hotel pendeln. Das ist, dem ist nicht so, sondern die dürfen schon auch in Gruppen rausgehen, dürfen spazieren gehen, dürfen was auch immer machen. Natürlich ist der Außenkontakt zu anderen Personen die Voraussetzung dafür, dass es dieser, wie du es gesagt hast, dieser in der NBA nennen sie es Bubble ist. Aber es ist nicht so, wie viele Gerüchte jetzt draußen sind. Wir sind eingesperrt 3 Wochen. Und das Turnier sollte, so wie es jetzt aussieht, irgendwann zwischen dem 6. und 8. Juni anfangen. Und 3-4 Tage davor sollten die Mannschaft einreisen. In der Phase 1, das ist die Phase, wo es ins Mannschaftstraining geht, die wird dann ein bisschen anders gehandhabt, ähnlich wie im Fußball. Und dann kommt die zweite Phase. Und in dieser Phase sind die halt, sag mal, vom Außenkontakt, es gibt keinen Außenkontakt, außer zu der Gruppe der Leute, mit denen sie zusammentun. Also ähnlich so, wie zum Beispiel die deutsche Nationalmannschaft im Sommer in China unterwegs war.
Mit vielen Testungen auch, weil das ist ja Grundvoraussetzung, ne, dass immer getestet
Natürlich, also es soll, bevor man ins Mannschaftstraining einsteigt, innerhalb von 5 Tagen 2-mal getestet worden sein, damit man gewährleistet, dass die Spieler negativ sind, übrigens Trainer und Betreuer auch. Mhm. Und dann wird während dieser Phase, jetzt nehme ich nicht bei Wort, während dieser Phase von circa 3 Wochen bis das Turnier anfängt, regelmäßig getestet. Mhm. Dann kurz bevor man am Tag, wenn man anreist, wird nochmal getestet und dann in verschiedenen Abständen auch während der Saison.
Wie waren denn da die Rückmeldungen? Hast du sie ja auch mitbekommen? Beim Fußball gibt es ja auch viele, die sagen, es gibt zu wenig, ich kann es nicht, ich weiß es nicht, aber man hört immer noch, es gibt zu wenig Tests in Krankenhäusern und so weiter und jetzt nimmt sich der Fußball viele Tests, so dieses große ganze Bild. Wie waren die Rückmeldungen bei euch so, dass die sagen, die Leute eher, ist cool, dass ihr weiterspielt, oder gibt es auch viele, die sagen, was wollt ihr denn jetzt, dass ihr auch noch weitermacht? Das ist doch schon beim Fußball dämlich genug, mal so übertrieben gesagt.
Also in meinem Umkreis, mit dem ich zu tun habe, ist vollste Unterstützung. Und wie ich schon gerade gesagt habe, es gibt entweder heute gibt es nur schwarz oder weiß. Ja. Es gibt Leute, die sind total dagegen. Es gibt Leute, die verstehen das. Aber ich, ganz ehrlich, ich versuche mich ein bisschen davon zu lösen, zu lesen, was jetzt in Social Media los ist und was die Leute da in der Tiefe der Anonymität von sich geben. Ich finde, dass wenn man die Sensibilität für die Situation hat, in der wir uns als Sportler befinden, die BBL als Liga sich befindet, dann ist es dann wird einem bewusst, warum wir spielen. Und wenn man ein bisschen Vertrauen entgegenbringt, der BBL und den 10 Vereinen, da wird man schon verstehen, dass man nichts machen wird, wo man irgendjemand in irgendein riesiges Verletzungsrisiko bringt. Mhm. Natürlich, und die Voraussetzung, ich glaube, im Fußball ist dasselbe wie bei uns. Bei uns wird deutlich weniger getestet, weil auch weniger Mannschaften und Personen da sind. Mhm. Die Behörden hätten niemals, so sehe ich das als von außen, die Behörden würden niemals zulassen, dass irgendjemand die Tests weggenommen werden, die es wirklich braucht. Ja. Und ich glaube, der Herr Seifert hat das auch gut geklärt in einer seiner Pressekonferenzen. Und ich glaube, die DFL spendet sogar Tests an. Irgendwas habe ich da mitbekommen, was Falsches zu sagen. Und es ist ja ganz klar, dass eine Voraussetzung, dass das funktioniert, ist, dass man genügend Tests, Kapazitäten hat, die man dann nicht jemand wegnimmt, der sie braucht. Sondern ich wäre der Erste, der sagen würde, das machen wir nicht. Ja. Aber wenn es die Kapazitäten gibt, dann ist meiner Meinung nach spricht nichts dagegen.
Ja, beim Fußball war, glaube ich, der Plan, 20.000 brauchen sie in etwa, um das alles durchzuziehen, und 200.000 wollten sie finanzieren und bereitstellen, in welcher Form dann auch immer genau.
Ich habe noch eine andere Frage zu dem Themenblock, wenn ich darf, Florian.
Du warst eh schon wieder omnipräsent. Marco, kannst du mal kurz erklären, was diese Blase, dieses Hotel, in dem es sich dann alle zurückziehen, was dürfen die Spieler denn da noch? Denn das habe ich nur so gelesen, dass das ein bisschen so, ohne Namen zu nennen, aber in der Süddeutschen stand, es gibt Spieler, die das kritisch sehen, ob man da nicht irgendwann durchdreht, 3 Wochen da eingesperrt, so nenne ich es jetzt mal zu sein. Kannst du es ein bisschen erklären, was die Spieler da dürften und was sie nicht mehr dürften in diesen 3 Wochen im Hotel?
Also im Hotel dürfen sie alles. Also im...
Ja. Okay, aber...
Alles, was legal ist. Alles, was zugelassen ist, dürfen sie.
Und verlassen, dürfen so banale Sachen zum Beispiel wie spazieren gehen, dürfen sie schon, aber ins Restaurant nicht, zum Beispiel so? Wie muss man sich vorstellen?
Ich glaube, das Wichtige ist, dass da kein Kontakt zu passiven Personen sind. Nämlich zu passiver Person ist für mich jemand, der nicht direkt am Wettbewerb teilnimmt, aktiv an Wettbewerb teilnimmt. Ja. Aber ich will da nicht zu viele Infos nach außen geben, weil dieses Konzert muss ja auch genehmigt werden. Ja, es kann sein, dass es Änderungen gibt und so weiter. Also ja. Bord nicht mehr und so weiter. Aber das ist genau die Sensibilität, die ich gemeint habe. Dass ein Spieler, und ich war ein bisschen besserer Spieler als der Buschi.
Ja, gut, weil du immer disziplinierter warst. Ja? Ich war natürlich herausragend talentiert.
Richtig. Ja, du warst talentierter als ich, das stimmt. Aber du hast den Motor nicht gehabt. dass die Spieler in so einer Situation Fragen haben, genauso wie ihr die Fragen habt, ist ja nicht nur legitim, sondern es ist normal. Ja. Und es bedarf auch einer wirklich sehr guten Aufklärung. Die Problematik ist aber jetzt nicht die Problematik, sondern die Situation ist die zeitliche Komponente. Also wenn das Konzept am Donnerstag ankommt, dann eingereicht wird, heute von Experten und alle Mannschaftsärzten nochmal durchgesprochen wird, werden die Spieler informiert. Mhm. Aber die Sensibilität, über die ich spreche, ist, dass ein Spieler auch verstehen muss, hey, pass auf, es geht auch um meine Zukunft. Mhm. Also es geht ja nicht nur um das Jetzt, sondern es geht auch um die nächste Saison. Und wenn ich mir vorstellen würde, jetzt ist das leider abgesagt, aber wenn Deutschland eine Olympia-Quali spielt, die über fast 3 Wochen geht und dann die Olympischen Spiele dann in Japan spielen könnte, im besten Fall, wo er nochmal 3 Wochen unterwegs sind, dann sind das halt 2x3 Wochen im Hotel. Ja. Das gehört auch zu einem Tagesablauf eines Berufssportlers dazu. Jetzt ist natürlich die Problematik, dass diese ganzen Infos von Spielern kommen, die Nationalspieler waren oder sind. Und das ist so ein bisschen für mich nicht verständlich. Wenn das von einem Amerikaner kommt, ein Ausländer kommt, der noch nie Nationalmannschaft gespielt hat, im Sinne auch niemals in diesem Programm war, dann kann ich das verstehen. Aber es sind Spieler, die einige, wenn nicht mehrere Europameisterschaften, sogar Weltmeisterschaften gespielt haben. Und da ist es normal.
Aber glaubst du nicht, dass diese Sorge eben der besonderen Situation geschuldet ist, Marco? Ich glaube
natürlich, nee, ne? Natürlich.
Man muss vielleicht auch sagen, wenn du dich richtig verstanden hast, du hast jetzt, glaube ich, so ein bisschen, zumindest die ich gelesen hatte, waren Nils Giffey und dein Kapitän Danilo Bartel, die gesagt haben, sie wären gern ein bisschen früher abgeholt und mit einbezogen worden. Ich glaube, so in die Richtung hast du jetzt gerade schon, es wäre das nächste, wonach ich dich gefragt hätte, darauf geantwortet ein bisschen.
Naja, ne? das ist richtig. Das habe ich auch gesagt, dass es nicht nur legitim ist, sondern man muss die Spieler informieren und mitnehmen und das erklären. Ja. Aber was ich gemeint habe, Buschi, ist die Sensibilität für die Situation, in der wir uns alle befinden, die fehlt mir so ein bisschen, weil kein Spieler darf denken, okay, jetzt spiele ich das halt nicht, aber ich spiele dann im Oktober wieder. Mhm. Es kann sein, dass wir im Oktober nicht spielen können. Ja. Man weiß es nicht. Und nochmal, ich werde den Teufel tun, in dieser Situation irgendjemand zu urteilen oder zu verurteilen. Aber wir müssen so ein bisschen sensibler für unsere Gesamtsituation sein. Und das wird sich legen, sobald dieses Konzept auch von Ärzten und Experten den Spielern erklärt wird.
Nochmal, Marco, bitte nicht falsch verstehen, weil bei aller Flachserei, ne, und wir sind sicher nicht immer einer Meinung gewesen, sind das wahrscheinlich auch in Zukunft nicht immer, aber volles Verständnis für diese unsagbar schwierige Situation, sich da zu entscheiden, welchen Weg man gehen möchte. Und du hast es völlig richtig gesagt, vielen, vielen Dank dafür, weil das betrifft übrigens nicht nur den Sport, sondern unser gesellschaftliches Leben im Moment. Es wird leider nur noch schwarz oder weiß gesehen. Grau ist für die meisten Leute weg und das ist ein Riesenproblem in so einer Krise.
Also, ich gebe euch ein Beispiel. Ich hatte die Ehre, am Samstag im Sportstudio kurz eingeschaltet werden zu sein und dann habe ich am Ohr... Weil du siehst nur die Kamera, du siehst nicht. Und dann habe ich am Morgen mitbekommen, wie sich ein Spieler von Bamberg geäußert hat, über dass er es gut findet, dass man spielt und so weiter, dass der Maudolo gesagt hat, dass alle warten, dass man spielt. Aber das wird zum Beispiel nicht gesagt, sondern es wird das rausgepickt, was so ein bisschen die Problematik darstellt. Ja. Und das ist das Problem, dass wir jetzt so ein bisschen bekommen werden, wenn wir alle im nationalen Interesse sind und nicht mehr im regionalen Interesse. Und da muss jeder sich bewusst sein, dass ein bisschen Demut und ein bisschen vielleicht, ich will nicht sagen, das wäre zu negativ, wir müssen mehr nachdenken, was wir sagen, aber dass wir schon aufpassen müssen, dass jetzt auch die FAZ und die SZ und ARD und ZDF, dass alle Interesse haben zu sehen, was hier los ist. Und da haben wir für die Sportler und für die Liga eine enorme Verantwortung.
Ich sag dir, Schmizo, knapp 3 Wochen zwischen Produktionshalle in Ossendorf, Hotel, fast kein Tageslicht, 12-Stunden-Tage, Sport.
Ja, weißt du, was du brauchst? Energie.
Ja, pass auf. Ich glaube, da mache ich auch tatsächlich im Moment einen kleinen Fehler. Ich ernähre mich gesund, keine Frage. Komplett Verzicht auf raffinierten Zucker, kein Alkohol, ganz wenig Fleisch. Und dann fehlt mir vielleicht trotzdem, weil ich auch noch, ich mache ja jeden Morgen meine 2 Stunden Sport trotzdem, trotz der ganzen Belastung, weil sonst drehe ich komplett durch. Aber irgend so ein Extra-Kick, und jetzt will ich ja nicht irgend so ein Ranz mit viel Zucker drin oder mit irgendwelchen künstlichen Aromastoffen. Nee. Und jetzt kommst du.
Nimmst da einfach die Holy Drinks. Ich trinke gerade Lion's Lemonade. Also das ist einer von den Energy Drinks. Übrigens kein Zucker, wie du es möchtest. Kein Taurin drin. Das ist Lisa ja wichtig. Also, Kiwi-Mango ist die Geschmacksrichtung. Das schmeckt einfach echt gut. Da ist kein Zucker drin. Es gibt dir trotzdem, dank New Calf, heißt das jetzt, einen Energieboost. Gibt übrigens auch einfach, wenn du nur mal was Leckeres trinken willst, aber trotzdem ohne Zucker und wenig Kalorien. Den Eistee gibt es ja nach dem Sport. Kannst du
auch. Der ist gut, den habe ich schon mal bei meiner Tochter probiert. Der ist gut.
Welcher?
Der Eistee.
Der Eistee. Ja. Ja, gibt's ja auch in allen möglichen Sorten, Fruchtgeschmack.
War Fruchtgeschmack, Brombeere
oder so, das war egal. Auf jeden Fall, jetzt trinke ich gerade den Lion's Lemonade und es ist, wenn ihr euch mal durch alle das durchprobieren wollt, es gibt ja das Starter Deluxe Set, das haben Buschi und ich auch bekommen. Könnt ihr das ganze Dorsiment
und das gibt's jetzt auch noch günstiger, ne?
Natürlich, bei uns gibt's alles günstiger. Die 14er Probierbox Holy Energy, es sind 14 vom Holy Ice Tea drin, 15er die Hydration-Probierbox und hier der
Hört man das eigentlich? Naja, ich habe es mir gerade im Shaker gemixt. So, das Gute ist, musst du nicht irgendwie viel schleppen. Das sind ja nur so ganz kleine Paketchen, die schützt den Wasser, schüttelst das einmal durch. Ach, das ist einfach so. Und du wolltest ja noch wissen, wie das günstiger geht. Ne? Das Starter Deluxe Set nochmal 10 Euro rabattiert, weil gerade Birthday gefeiert wird. Also keine 40 Euro, 39,99 mit dem Code LAUSCHANGRIFF5. Da kriegt er nochmal Rabatt. Also im Vergleich zum regulären Angebot sind das dann 50% Ersparnis mit dem Code LAUSCHANGRIFF5. Und selbst Leute wie du finden diese Informationen.
In den Shownotes. Ja, holy moly.
Es ist eben die besondere Situation, Marco, dass wir darüber reden. Es kann ja sogar theoretisch passieren und auch das darf man, wie ich finde, sogar an deiner Stelle als Verantwortlicher eines Clubs nicht völlig außer Acht lassen. Es könnte theoretisch auch ein Berufssportler kommen und könnte sagen, Marco, mir ist das zu heikel, ich habe Angst. Wie geht man damit dann um?
Das wäre in dieser Situation normal. Mhm. Und ich finde, dass wir jetzt in unserem Verein, ich kann ja nicht für andere Vereine sprechen, ich glaube, dass wir immer versucht haben, sehr, sehr auch als die Saison anfängt, auch als wir unsere finanziellen Probleme analysiert haben, dass wir sehr, sehr transparent mit dem ganzen Thema umgegangen sind, dass wir den Spieler und Mitarbeiter übrigens immer transparent Schritt für Schritt informiert haben. Und in diesen ganzen Kommunikation mit Einzelnen, mit der Gruppe, entstehen Fragen. Mhm. Und die Fragen, die sie stellen, die betreffen auch mich persönlich. Also es ist ja nicht so, dass ich über den Sachen stehe und ihr unten und so weiter, sondern ich habe selbst Zweifel. Ich habe auch nicht selbst Antworten auf alle Fragen. Natürlich bin ich in einer verantwortungsvollen Situation, aber ich habe meinen Spielern von Anfang an gesagt, sogar als wir kurz vor diesem, als wir kurz vor der Reise nach Moskau waren, wo ich die Spieler vom Flughafen geholt habe, dass wir werden euch in keine Situation bringen, die unverantwortlich ist und wo wir nicht garantieren können, dass wir mindestens die Risiken abgewogen haben. Da bedarf es Vertrauen. Mhm. Und wenn ein Spieler Angst hat, dann muss man mit ihm reden, man muss versuchen, ihm das alles richtig zu erklären. Und natürlich wird es hoffentlich nicht, aber natürlich wird es den einen oder anderen geben, der sagt, pass auf, ich traue mir das nicht zu. Mhm. Ich glaube bei meinen Spielern nicht, aber es kann sein, im anderen Verein, vielleicht auch bei uns. Und das sind dann Situationen, die natürlich neu sind für uns alle und die in einem Gang geregelt werden müssen, aber niemals mit einer Einstellung mit der Pistole auf die Brust, entweder oder. Ich glaube, das funktioniert heute in dieser Zeit nicht.
Ich habe noch so zwei, drei kleinere Detailfragen. Wie ist es denn bei euch zum Beispiel mit den Amerikanern? Also Greg Monroe ist ja zum Beispiel, als die Corona-Krise losging, in die USA geflogen. Kommen die denn wieder? Gehen die dann in Quarantäne oder kommen die nicht wieder? Oder wie ist da die Lage von den Leuten, die jetzt nicht mehr in Deutschland sind gerade?
Ja, also Daniele Baesi, unser Sportdirektor, ist ständiger Austausch, nicht nur mit den beiden, nicht nur mit Greg und TJ, sondern auch mit deren Beratern. Und es gab ganz klare Abmachung von Seiten des Spielers, dass wenn gespielt wird, dass sie zurückkommen wollen.
Ja. Mhm.
So, jetzt ist natürlich bei den beiden eine unterschiedliche Situation. Der eine hat für nächste Saison keinen Vertrag, Monroe, der TJ hat noch 2 Jahre Vertrag. Was wir jetzt noch klären ist, pass auf, wie sieht denn das aus, wenn die jetzt zurückkommen? Wir haben geklärt, es gibt Flüge, die könnten rüberfliegen, müssen die 2 Wochen in Quarantäne, wie ist denn da das Protokoll, wie ist denn da die Regelung? Und von Bundesland zu Bundesland hört man verschiedene Informationen, aber wir wollen für die Bundesliga eine einheitliche Lösung haben und nicht, dass irgendjemand da einen Wettbewerbsvorteil hat, weil mein Amerikaner 2 Wochen... Ja. In Quarantäne sind und weiß ich nicht, in Fechter dann nicht. Mhm. So. Und darüber haben wir heute diskutiert und da wird es hoffentlich eine solidarische Gesamtlösung haben und auf die warten wir. Beide Spieler halten sich fit, so gut sie können. Vor allem TJ, für den es wichtig war, weil er eine sehr lange Verletzungspause hatte. Und dann werden wir beide im Gespräch erörtern, ob es Sinn macht, dass sie überhaupt zurückkommen oder nicht. Aber da hängt es viel mit dieser Quarantänezeit zusammen, weil wenn ein Spieler jetzt 2 Wochen Quarantäne ist, wir haben hier noch 13 Lizenzspieler, die zur Verfügung stehen. Das müssen wir diskutieren.
Ja, ja.
Aber beide wollen zurückkommen, das steht außer Frage.
Okay. Und apropos Quarantänezeit, ich weiß jetzt nicht, inwiefern du darüber bei dem Konzept schon Aufschluss geben kannst, auch wenn es noch nicht, bevor es befürwortet oder abgelehnt ist, aber das ist ja so die große Frage, an der sich so ein bisschen die Geister scheiden beim Fußball. Es gab jetzt bei Dynamo Dresden der zweiten Liga den ersten Fall, wo das Gesundheitsamt gesagt hat, die ganze Mannschaft geht in Quarantäne. Wie ist das denn bei euch geplant? Was ist da vorgesehen? Entscheiden das auch die Gesundheitsämter, wenn es denn einen Fall geben sollte, wer dann in Quarantäne muss und wie lang und so weiter?
Ja, ja, also wie soll es denn sonst gehen? Also es muss, bei uns ist es ein bisschen einfacher, wenn der Wettbewerb anfängt, weil wir dann alle in einem
Standort sind. Genau, dann geht es immer ums Bayerische oder Münchner Gesundheitsamt. Oder?
Wahrscheinlich Münchner, also ich glaube Münchner, aber ich weiß es nicht.
Das ist nicht ein, großer Vorteil dieses Konzeptes in meinen Augen übrigens. Ein großer Vorteil dieses Konzeptes. Wenn man, wenn man generell an diese Geschichte glaubt, es so zu spielen und zu veranstalten, glaube ich, ist das ein großer Vorteil, genau diese Geschichte, dass du da eine Zuständigkeit hast.
Ja. Dann genau dazu noch eine Fachfrage sozusagen, auf die wäre ich noch gar nicht so gekommen, hat Nils Giffer in der SZ aufgeworfen, warum man denn ausgerechnet in Bayern spielt, wo die Infektionszahlen immer noch sehr hoch sind. Kannst du mal erklären, warum ihr den Zuschlag bekommen habt, dass das Ganze im Audidome passieren wird?
Das kann ich dir nicht erklären. Das muss. Ich weiß nicht, was jetzt ausschlaggebend war für uns. Mhm. Ich finde, dass wir... Das muss der Stefan Holz oder das Marco Baldi oder das Präsidium.
Mhm, okay.
Meine, wenn er sich bei Marco gemeldet hätte, der im Präsidium sitzt, hätte ihm das ganz schnell erklärt. aber ich finde dass wir uns wirklich Mühe gemacht haben. Wir haben ein Sicherheitskonzept für die Halle vorgelegt, wie das ablaufen soll, ein Sicherheitskonzept für das Hotel vorgelegt, ebenso für den Transport. Ich glaube, das ist auch im großen Teil eingeflossen in das Gesamtkonzept der Liga. Dazu, was für mich ein sehr wichtiger Punkt ist, was auch in der Öffentlichkeit diskutiert wird durch die Spieler, das Hotel ist entscheidend, weil das Hotel muss auch groß genug sein. Jetzt haben wir ein Hotel gewählt, das Kapazität von 450 Zimmern hat. Mhm. Und das wird ungefähr 50% ausgebucht sein, exklusiv für die BBL und für die Mannschaften. Mhm. Und dieses Hotel muss natürlich Erfahrung haben mit Profisportlern. Mhm. Ja. Du kannst jetzt nicht in den Robinson Club auf Mallorca gehen, wo der Buschi ab und zu mal Urlaub macht.
Marco,
und
dort, bitte rein. Marco, das ist ein seriöser Podcast hier.
Nein, wenn Marco jetzt und ich den machen würden, wäre er seriös.
Nein, aber jetzt im Ernst, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass das Hotel Erfahrung hat, wie man mit Sportlern umgeht, auch was das Essen angeht. Und wir haben morgen Begehung im Hotel und da werden wir auch zuschauen, dass es verschiedene Bereiche gibt, wo es ein Kino gibt, wo es Playstation gibt, wo es Tischtennis gibt, wo es viele Sachen gibt, dass die Spieler sich auch auch zusammen, was auch gut ist an diesem Konzept, ist, dass die Spieler untereinander zusammenkommen. Mhm. Also ich finde das jetzt nicht wichtig, nicht das Wichtigste, aber es ist auch wichtig, dass man da vielleicht auch eine gewisse Einheit bildet und das werden wir ziemlich gut organisieren. Und all diese Punkte müssen ja in diese Entscheidungsfindung reingeflossen sein. Also wir haben die Halle umsonst zur Verfügung gestellt. Da kannst du ausrechnen für 30 Tage, wie teuer so eine Halle ist. Das heißt, wir sind der Liga doch
entgegen. Ihr kriegt da gar nichts sozusagen als Veranstalter.
Nein, wir kriegen gar nichts. Wir kriegen die Kosten erstattet für die Durchführung der Spiele, wie zum Beispiel
also Strom und Kosten, so.
Wasser und sowas. Sicherheitsdienst und was das alles dazugehört, aber wir kriegen für die Halle selbst kein Geld, weil es war für uns keine Bewerbung für eine Europameisterschaft oder für eine Weltmeisterschaft, sondern das war uns wichtig, dass wir ein Konzept auf die Beine legen, dass wir sicherstellen, so gut wie möglich diesen Wettbewerb hier zu organisieren. Wenn Frankfurt gewonnen hätte, dann hätten wir wahrscheinlich ein besseres Konzept gehabt. Und so einfach ist das.
Ich habe noch eine Sache, Marco, die mir ganz ehrlich, du kennst mich ja, dass ich manchmal dann auch vielleicht ein bisschen überreagiere, wo ich, als ich das gelesen habe, dass ihr weiterspielen wollt und wie das bewertet wird, vor allem von intern, da habe ich erstmal gedacht, sag mal, ticken die noch ganz richtig? Ich erkläre dir das ganz kurz. Ist nur ein Aspekt, aber der hat mich irritiert. Ich habe relativ früh gelesen, dass sowohl aus Frankfurt von Gunnar Wöbke als auch von Stefan Holz selbst kam: Das ist unsere große Chance, ins Rampenlicht zu rücken und endlich mal zu zeigen, wie toll unsere Sportart ist. Und ich sag dir die Wahrheit, wie ich gedacht habe. Ich habe gedacht, sag mal, tickt ihr noch ganz richtig? Was unter anderem Basketball ausmacht, ist die Atmosphäre, ist die Temperatur in Anführungsstrichen dieser Ereignisse, ist Rambazamba, Rammelbammel und Vollalarm und ist ein ganz besonderes Erlebnis. Und dann höre ich vielleicht auch aus der Geschichte begründet, von früher, können wir gleich nochmal drüber reden, wieder mal dieses, ja, dann kommen wir mal ins richtige Fernsehen und öffentlich-rechtlich wird uns dann zeigen und wir sind auf der großen Bühne. Da habe ich gedacht, da ist aber von 12 bis Mittag gedacht, oder?
Erinnerst du dich an das Halbfinale 2001 in der Türkei?
Ja.
Gegen die Türken, ne? Ja. Da kam das auf DSF. Erinnerst du dich an die Einschaltquote?
Ja, riesengroß. War
2 Millionen oder?
Na, 3,1
Millionen. 3,1 Millionen. Ja. Das heißt, der deutsche Basketball insgesamt hat so viele Chancen verpasst in der Vergangenheit. Aus einer guten Sache etwas Großes zu machen. Oder verpasst, oder man hat es nicht genutzt. Mhm. So, jetzt sind wir natürlich in einer besonderen Situation, dass wir aufgrund dessen, dass viele andere Ligen abgesagt haben, oder absagen mussten, dass wir schon eine große Plattform haben. Das ist einfach so. Wir haben jetzt innerhalb, ist banal, total banal, wir haben innerhalb von 3 Wochen waren 2-mal Basketball vertreten, aktuell im Sportstudio. Und so weiter und so fort. Das heißt, es ist die Plattform ist schon oder würde größer sein, als sie normalerweise ist. Das ist etwas Positives, aber das bringt auch verschiedene Gefahren mit, wenn man sich nicht bewusst hat, wenn man sich nicht bewusst ist, welche Verantwortung man dann trägt. Ich finde aber, und das muss ich an dieser Stelle sagen, und bis jetzt hat mich keiner gefragt, deswegen habe ich es auch nicht gesagt, wir haben mit Magenta Sport einen Partner, der wirklich Partner ist. Also sind Partner mit uns und jetzt über 5-6 Jahre unglaublich viel investiert haben in unsere Sportart. Also nicht in die Liga, in die Sportart, weil die zeigen Euroleague, zeigen NBA oder haben NBA gezeigt, Weltmeisterschaft haben sie gezeigt, Bundesliga zeigen sie alle Spiele. Und die haben so viel investiert und investieren weiterhin so viel und waren jetzt auch in dieser Situation, in der wir jetzt sind, kein Partner, der uns oder Sponsor, der uns die Pistole auf die Brust gesetzt hat, sondern die haben auch geguckt, wie lösen wir das und so weiter. Und ich glaube, davor müssen wir riesengroßen Respekt haben und auch darüber nachdenken, wer uns in Situationen geholfen hat, wo keiner sich interessiert hat. Das war die Telekom mit Magenta Sport. Mhm. Natürlich kommen wir jetzt öfters in der Bild-Zeitung, natürlich ab und zu im ZDF. Natürlich kann es sein, dass wir ein oder das andere Spiel im Öffentlich-Rechtlichen gezeigt bekommen. Man muss sich aber bewusst sein, dass in einer normalen Situation das niemals passiert wäre. Sondern es ist nur situationsbedingt. Und wenn die mir dann garantieren, über die nächsten 5 Jahre zeigen wir ein Spiel pro Woche im Öffentlich-Rechtlichen, dann bin ich dabei. Mein Partner mit allen Problemen, die ich bekommen könnte, wenn ich das so direkt aussage, und das, weil es mir ein wichtiges Thema, unser Partner ist Magenta Sport. Und auf die müssen wir bauen und die müssen wir unterstützen. Und ich glaube, das ist für mich das Wichtigste. Du weißt, nochmal, als du noch bei Magenta Sport gearbeitet hast, wie viel Diskussion wir hatten über dieses ganze Öffentlich-Rechtliche und Bildzeitung und so weiter und so fort. Basketball ist keine Randsportart. Basketball ist eine Nischensportart. Und als Nischensportart musst du dich in einer Nische bewegen, wo deine Zielgruppe ist. Und die ist im Internet. Und ich glaube, wir sollten alles Mögliche investieren, als Liga und Vereine, die Telekom mit zu unterstützen, dass wir da über Jahre was Großes aufbauen, weil die Möglichkeit ist da.
Hat er mich ausgezogen, hat er meine Argumentation, hat er von sich aus ganz alleine. Ja, schön. Es ist, gerade in diesen Zeiten ist Kommunikation wichtig. Und er hat ja gerade selbst gesagt, ihn hat noch keiner danach gefragt, weil es eben vielleicht nicht die Mega-Headline ist. Aber das ist es genauso. Und er weiß auch, warum
uns bewegt das halt speziell.
Er weiß auch, warum mich das stört. Weil ich musste mir diese Geschichten von Verantwortlichen im Basketball früher häufig anhören. Ich sag's dir mal, Marco. 2008, Olympia-Qualifikation in Athen. Deutschland schafft die Quali für Peking und am nächsten Morgen sitze ich mit dem Präsidenten des Deutschen Basketballbundes beim Frühstück und habe eine Zeitung in der Hand und da steht hinten auf der letzten Seite ein Interview mit ihm und ich lese, wie er sagt, ja und jetzt kommen wir endlich auch im richtigen Fernsehen. Und ich sitze da und habe am Tag vorher noch heulend in der Ecke gelegen, wie geil das alles war. Und dann habe ich heulend in der Ecke gelegen, weil ich gesagt habe, okay, wir sind gar kein richtiges Fernsehen, da kommt er jetzt erst hin.
Ja, aber Moment.
Also, ja, so Dinge tun aber weh.
Aber hatte das mit dem Sender oder mehr mit dem Mann am Kommentatorenmikro zu tun, Sender, dass er nicht so glücklich war?
Der Marco weiß, dass man beim DBB immer extrem glücklich war, wenn ich kommentiere.
Marco, jetzt
aber
hast du
noch war, aber ihr wart an dem Morgen, wart ihr nüchtern oder wart ihr angeschlagen?
Also, eher schon.
Sehr gute Antwort.
Marco, das heißt, wenn Zeit ist, erzähle ich eine Geschichte mit Buschi bei der Europameisterschaft in 2001 in Istanbul.
Ja, bitte, genau. Das wollte ich dich gerade fragen.
Wenn du Zeit hast und noch einmal mich nicht zu schlimm ist.
Bitte, erzähl gerne.
Also, pass auf. Wir sind als totaler Outsider da in die Europameisterschaft gestartet. Mhm. Und das erste Spiel gegen Estland in der Gruppenphase in Antalya fing so an, dass wir das Spiel so anfangen, auf einmal war Dirk weg. Und wir haben dann, keiner wusste, wo der ist. Da war ihm so schlecht. Das war Hymne. Die Hymne läuft und Dirk ist nicht da. Und dann ist er kurz in die, weil er hat Magenprobleme, kurz in die Umkleidekabine, hat sich alles aus dem Leib gekotzt, ist zurückgekommen, hat 34 gemacht. So, und dann sind wir so ein bisschen durch das Turnier und haben dann Griechenland in so einem Cross-Elimination-Spiel geschlagen. Und dann kam Viertelfinale gegen Frankreich. Und Frankreich war, ich glaube, die haben fast gar kein Spiel verloren bis dahin. Und wir haben junger Tony Parker und Dior und wie
die
alle.
Ja, die waren ein haushoher Favorit.
Rigaudot und so weiter. Und dann haben wir die so locker geschlagen, dass wir eigentlich gar nicht geglaubt haben, dass es möglich war. Und dann war zwischen Viertelfinale und Halbfinale gegen die Türkei, waren 2 Tage Pause. So. Und dann sind wir halt so ein bisschen um die Häuser gezogen. Und irgendwann um 4:05 Uhr, ich glaube, ich kann nicht mal sagen, Patrick Firmalig war dabei, ich glaube, Steven Marik Babu. Und irgendwann kommen wir zurück und auf einmal war Buschi da. Und ich kann mich nicht erinnern, damals dürftet ihr ja noch ins Mannschaftshotel rein.
Ja.
Und ich kann mich nicht erinnern, ob Michael Körner dabei war. Ich kann mich nicht erinnern.
Nee.
So, und ich komme rein und du saß mit Hodge in der Lobby noch und so weiter.
Haben Holger Geschwindner.
Da haben wir uns hingesetzt und dann auf einmal saßen wir da und am nächsten Tag hat die andere Gruppe gespielt, Halbfinale, und Jugoslawien hat gegen Lettland gespielt. Das frühe Spiel, ich glaube 16 Uhr oder so, oder 17 Uhr. Und dann saßen wir da und auf einmal schauen wir auf die Uhr, es ist 8 Uhr. 8 Uhr morgens. Der Hodge war schon gegangen. Wir saßen da, 2, 3 Spieler und Buschi, und haben uns unterhalten, haben das eine oder andere Getränk genommen. Und Jugoslawien hatte das frühe Training. 9.30 Uhr auf einmal. Und mein Vater war Bundestrainer von Jugoslawien. Und wir saßen da, auf einmal kommt er runter zum Frühstück. Und wir sitzen da, ne? Also nicht umgezogen, gar nichts. Und dann sagt er, was macht ihr da? Ne? Was macht ihr? Und dann haut der Feverling raus. Der war ja bei ihm, glaube ich, bei Barcelona, ja, sollte genau. Er spielen. Sagt er, ja, Coach, wir sind ein bisschen früher aufgestanden, wollen rechtzeitig beim Basar sein.
Und war das glaubwürdig oder hat dein Vater das direkt gecheckt?
Ja, natürlich hat er gar nichts gesagt. Wir haben ja nur rumgelallt. Das darf man ja nicht mehr erzählen.
Und wahrscheinlich gestunken wie eine Schnapsbar, oder? Ja.
Dein Vater war tatsächlich dafür verantwortlich, dass exakt ab dem Jahr übrigens, Marco, ab 2001 ich immer in den Teamhotels war, weil dein Vater irgendwann gesagt hat, wieso bist du in andere Hotel? Und ich habe gesagt, naja, Journalisten dürfen hier nicht rein. Und hat er gesagt, bist du kein Journalist, bist du Physiotherapeut? Und dann hat er mit dem DBB Bescheid gegeben, hat gesagt, dass sie mich akkreditieren müssen als Teammitglied. Und von da an hat das immer irgendwie funktioniert, dass ich bei euch in den Hotels war. Das war nicht immer gut für euch, aber für mich auch nicht
jetzt
immer.
Jetzt wissen wir auch, warum der deutsche Basketball aus seinen ganzen Chancen nichts gemacht hat.
Naja, aber pass auf, ich muss dir eine Sache sagen. Das Turnier 2001, also was da los war in Deutschland, auch durch DSF, DSF war das damals noch, ne? Das war ja Wahnsinn. Also wir haben ja zwischen 2 und 3 Millionen Einschaltquote gehabt.
Da sind Leute samstags in die Kneipen gegangen, da lief Fußball-Bundesliga und deutsche Sportfans haben gesagt, schalt um,
Unsere Langen spielen gleich in der Türkei. Stimmt, ja. Das war tatsächlich so. Der Hilgert hat mir das mal erzählt, Dr. Wolfgang Hilgert, dass er irgendwie gehört hat von Leuten, die Amok gelaufen sind, wenn in Kneipen Fußball geguckt werden sollte anstelle vom Basketball. Das war schon besonders, aber jetzt kommt wahrscheinlich von unseren Hörern wieder, okay, Boomer, wenn der Marco und ich solche Geschichten erzählen.
Nee, so alt ist Marco nicht, das geht dann nur gegen dich.
Darf ich dem Marco noch zwei Fragen stellen, wenn er schon sagt, dass wir ein bisschen Zeit haben? Punkt 1, Marco, wir hatten neulich die Diskussion, der Schmiese und ich, weil der gesagt hat, ja, diese jugoslawischen, ich sage jetzt mal jugoslawischen Trainer nie in der NBA, sind die da ein bisschen neidisch drauf, in persona auch dein Vater. Und ich habe dann gesagt, es sind grundsätzlich unterschiedliche Weltanschauungen vom Basketball, nämlich die vor allem Balkan-Trainer hatten, vom Basketball, vielleicht auch vom Umgang mit Spielern und dem, was in der NBA gelebt wird. Zumindest früher war das so. Bist du da bei mir oder sagst du, ist doch Quatsch?
Also ich finde, du wirst kein von den renommierten Trainern, die aus dem ehemaligen Jugoslawien kommen, du wirst keinen finden, den es überhaupt interessiert.
Hab ich dir gesagt?
Die interessiert das nicht, weil der Unterschied zwischen dem europäischen Basketball und amerikanischen Basketball ist, der amerikanische Basketball ist eine, also die NBA, das kann man bewerten oder sehen, wie man will, ist ganz klar eine Spielerliga und wo es von Spielern abhängig ist, wenn man 82 Spiele spielt, da kannst du ja gar nicht trainieren, das heißt, es hängt viel von den Spielern ab.
Eine 1 gegen 1 Liga auch sehr viel.
Ja, auch, ja, ja. Also auch vom Spielsystem. Ja, ja. In Europa geht es auch, je höher die Anzahl der Spiele ist, mit den Jahren geht es auch in die Richtung, dass die Spieler auch berechtigterweise mehr an Wichtigkeit bekommen. Aber es ist immer noch ein Basketball, das mannschaftsorientiert ist. Und die besten Spieler in Europa, die rumlaufen, sind in erster Linie die besten Mannschaftsspieler, also in der Verteidigung und im Angriff. Und deshalb ist das so zwei komplett unterschiedliche Welten, dass ein europäischer Trainer, also nimmt ja David Blatt, der eigentlich dafür gilt, auch ein Players Coach zu sein und ein guter Motivator und so weiter, der hat es da halbe Saison ausgehalten, dann die Spieler dafür gesorgt, dass er weg ist in der Saison, wo Cleveland Meister geworden ist. Also ich glaube, Buschi interessiert das überhaupt nicht.
Ja, wir haben dann drüber gesprochen. Ivkovic, Ivanovic, Selko Obradovic, dein Papa, ich glaube auch, dass die in diesem Zirkus nicht glücklich gewesen wären.
Nicht zurechtkommen würden, nein. Ja, ja. Sicher nicht.
Ja, mich hat das nur, weißt du, dein Papa hat ja alles erreicht mit Nationalmannschaft, mit allen oder mit Alba und Bayern mehrfach die Meisterschaft
Barcelona.
Gewonnen. Aber so, ja, in Europa könnten wir alles aufzählen. Ich habe aber nie diese, ich weiß noch, die Saison, weißt du, als alle zwei Wochen es drum ging, wie es mit John Bryant weitergeht. Da hat er immer einen Rant gegen die NBA losgelassen. Und ich konnte das nicht verstehen, weil ich kann ja verstehen, dass das für ihn nichts ist. Aber die haben ihm ja trotzdem in dem Sinne nichts getan. Das hat mich irgendwie immer irritiert.
Na, was hat er denn gesagt, dass John Bryant in die NBA spielen wird, oder?
Ja, nein, also ich glaube, mit John Bryant ging das los. Er hat dann irgendwann mal gesagt, wir müssen gar nicht mehr über die Zukunft reden. John Bryant spielt demnächst in der NBA. Und dann ging das nochmal los, als die Fragen aufkamen, ob Paul Zipser denn bald in die NBA wechselt und so. Und so war das immer so ein bisschen ein Thema. Und er hat immer seine Meinung zu dem Spieler und seiner Entwicklung gesagt und hat dann aber auch immer angefangen zu erklären, ich sage jetzt mal ganz hart, was an der NBA alles scheiße ist. Und das hat mich immer so ein bisschen irritiert. Und das habe ich neulich mal mit Buschi besprochen, wie er das sieht.
Viele europäische Trainer, vor allem in dieser Zeit, wo sehr viele Jungs aus Europa in die USA gehen, haben natürlich ein riesengroßes Problem, weil einfach so ein Talentpool an Spielern einfach verloren geht. Also ich weiß jetzt nicht, wie viele Europäer in USA spielen, aber nehmen wir Beispiel Kukoc. Ne? Nehmen wir Beispiel Kukoc. Kukoc hat, als er in die NBA gegangen ist, hat er in Europa alles gewonnen, was man gewinnen kann. Und er ist mit 24, 25 gegangen als fertiger Spieler. Und ich finde, oder nehmen wir zum Beispiel Bogdan Bogdanovic von den Sacramento Kings, der hat hier in Europa Euroleague gewonnen und dann ist er gegangen.
Ja.
Und bei diesem Thema geht es, so wie ich ihn kenne, und ich sollte ihn gut kennen, geht es ihm nicht darum, sollte ein Spieler in die NBA gehen oder nicht, sondern bei Paul war das immer so, ey Paul, werde hier erstmal zum Spieler, Leistungsträger in der Bundesliga, dann Euroleague und geh dann rüber, weil dann deine Chancen größer sind, dass du längerfristig dort bleibst und bessere Verträge unterschreibst. Und das war die Diskussion mit Paul. Und John Bryant wollte wahrscheinlich irgendeine Message überbringen, die er versteht. Keine Ahnung, was er mit John Bryant wollte.
Ja. Okay, okay. Eins noch, Marco, wenn du schon Toni Kukoc gerade angesprochen hast, verfolgst du auch The Last Dance, die Doku über die Bulls und Jordan? Ist geil, oder? Ist das geil?
Es ist gut. Ich habe es natürlich heute Morgen nicht geschafft zu schauen. Das mache ich heute Abend. Ich finde die okay.
Ich bin total aus dem Häuschen.
Ich finde die gut. Ich finde die gut. Ich war nie so ein großer Jordan-Fan. Nicht, weil er so schlecht war. Ich war mehr Scottie Pippen. Der war so überragend. Der war außer, weißt du, der war so. Ich habe eher auf Scottie Pippen geschaut. Aber es gibt zwei Statistiken, die ich gestern bei Bill Simmons, ich weiß nicht, ob du kennst, Bill Simmons, der hat gestern zwei Sachen gesagt, die du jetzt erst begreifst. Also in seiner zweiten Triple-Zeit, in den letzten drei Jahren, haben die Chicago Bulls 308 Spiele gespielt. Insgesamt, in den drei Saisons, mit 308 Spiele. Er hat kein einziges Spiel verpasst. Das musst du dir mal vorstellen. Das heißt, vor allem in der letzten Saison, wo der Pippen dann ein halbes Jahr nicht gespielt hat, er hat in dem Alter, der war 32, 33, 34.
Ja, er ist mit 31 zurückgekommen in die Liga.
So, jetzt pass auf, da spielt er drei Jahre lang unter dem Druck, den er hatte, auch mit der Motivation, die er hatte, spielt er 380 Spiele hintereinander und spielt alle Spiele. Und jetzt projizier mal das auf die Spieler in der NBA von heute. Da gibt's Load Management und so weiter. Das ist eine unglaubliche Leistung. Ja. Zweite Statistik, die interessant ist, dass es gibt nicht ein Endspiel, das er gespielt hat, das er verloren hat. Also zweimal Olympiasieger, UNC, College-Meister, 6 Endspiele mit Bulls, alle gewonnen. Und da spricht, diese zwei Statistiken sprechen so für mich, neben allen anderen, die Größe dieses Sportlers. Ja. Die beste Performance in der NBA allerdings hat ein anderer Spieler gemacht, Larry Bird. Das habe ich deinem Kollegen Körner im letzten Podcast gesagt. Pass auf, der hat zwei Tage bevor er gegen Los Angeles Lakers gespielt hat, hat er gegen Portland gespielt. Und weil er seine rechte Hand schonen wollte, hat er nur mit links gespielt. Und pass auf, und hat ein Triple-Double, ich glaube, mit entweder 37 oder 47 Punkten gemacht. Das musst du dir vorstellen, mit links. Rechtshänder mit links. Der hat nur mit links geschossen, Buschi.
Aber Moment, aber Marco, heißt das jetzt für dich, Bird ist der GOAT?
Nein, er hat die Performance, oder war,
die eine Performance, die ich unvergleichbar mache mit jeder anderen.
Aber der GOAT ist immer noch LeBron James, da sind wir uns
einig. Ach Gott. Nein. Marco, da musst du gar nicht.
Er schüttelt nur den Kopf, sagt er nicht mal.
Okay, für deine Generation wahrscheinlich ja, wobei man da zwischen Kobe und LeBron streiten kann.
Das ist genau bei mir der Leider, weil ich, als Michael das zweite Mal bei den Bulls aufgehört hat, war ich 8 Jahre alt. Ich habe null Erinnerungen da an. Bei mir geht lacht er auch nur. Bei mir geht's genau mit Kobe los und so langsam ist das halt wahrscheinlich. Das ist genau wahrscheinlich die richtige Antwort. Das ist eine Generationenfrage. Ja. Wobei ich nichts in Abrede stellen will, was kein MJ gemacht hat.
Das ist doch die gleiche Frage, ob Maradona oder Messi. Maradona hat für den Fußball so viel mehr getan als Messi. So sehe ich das, dass Maradona für mich größer ist, genauso wie Jordan. Aber es ist eine Generationsgeschichte. Ja.
Aber du hast die Statistiken genannt, warum unter anderem auch Dirk Nowitzki sagt, es gibt keine Diskussion über den größten aller Zeiten im Basketball.
Wobei der begründet das einfach nur mit 6-0 in den Finals fertig, hat er zu mir
mal Aber gesagt. Das, was Marco da gerade von Bill Simmons zitiert hat, ist ja einfach nochmal größer. Auch die beiden Olympia-Finals, auch die College-Meisterschaft mit North Carolina, das kommt ja noch oben drauf, Schmizo. Aber gut, wie will man das wissen in dem zarten Alter?
Deswegen gucke ich doch interessiert The Last Dance und lass mich dann von dir jede Woche beschimpfen wegen meiner Unwissenheit.
Aber sag mal, Marco, ich wusste das tatsächlich nicht bis zu deiner WhatsApp an Schmizo und bis zu diesem Lauschangriff hier heute. Du schätzt Florian Schmidt-Sommerfeld wirklich sehr, ne? Das stimmt tatsächlich, ne?
Naja, ist ja, die Frage ist immer, mit wem vergleicht man ihn?
Oh, das war wieder ideal!
Nein, ich kenne ja den
nur so gut weg, weil ich neben dir sitze. Das ist gut.
Buschi, ja. Buschi, du bist für mich die Nummer eins.
Ja, ja.
Also, du bist für mich die Nummer eins. Du stehst außer Konkurrenz. Aber ich kenne ja Flo, wo er noch bei der Abend, also du warst Praktikant bei der Abendzeitung, Flo, oder?
Ja, so krass. Nee, ich habe schon für die Abendzeitung normal geschrieben.
Okay, für die Abendzeitung. Aber,
und für den BR und so. Ich habe einfach für einige Berichte.
Aber neu bei Basketball. Du warst neu bei Basketball.
Ja, ja, genau.
Irgendwann
genau.
12, 13. Genau. Und ich finde, die Karriere, die der Flo gemacht hat, die ist ja riesengroß. Also vor allem macht er nicht nur eine Sportart, sondern macht mehrere Sportarten. Ich bekomme Handball, Fußball. Ja. Und jetzt,
ja,
wir kennen uns so lange, dass man muss auch sagen, neben dir war es auch nicht so schwer.
herrlich. Ja, herrlich, herrlich. Marco, vielen, vielen Dank.
Gerne.
Wir haben uns mit dem Lauschangriff wirklich vorgenommen, kein Fußball, sondern ein Sportpodcast zu sein. Deshalb finde ich es super gut, dass du dich bereit erklärt hast, dir so viel Zeit zu nehmen hier für uns. Wir drücken die Daumen, dass das hinhaut, dass ihr spielen dürft. Ich sage das jetzt einfach mal für uns beide.
Ja, absolut.
Wichtig ist natürlich, dass ihr alle gesund bleibt. Wichtig ist mir, dass du, ich sag's einmal so despektierlich, dem Alten, deinem Vater, einen lieben Gruß von mir bestellst. Der hat so viel mit mir geschimpft über viele, viele Jahre. Knuddel ihn mal von mir.
Mach ich, Buschi. Schöne Grüße und danke euch. Ja?
Danke. Tausend Dank, Marco. Ciao. Das war echt sehr cool. Vielen, vielen Dank. Alles Gute.
Ciao.
Ciao, ciao.
So, jetzt musst du auch Marco dann wieder Bescheid geben, dass er uns die Datei dann schickt. Ne? Und wenn die Leute das gehört haben hier im Lauschangriff, dann hat das funktioniert. Ne?
So ist das Ding. Ich schreibe ihm jetzt mal direkt.
Aber extrem smart, ne?
Ja.
Extrem smart.
War er schon immer. Deswegen auch immer mein erster Ansprechpartner dort gewesen, weil man ja auch erahnen konnte, dass er immer da sein wird.
Ja, aber auch sehr reflektiert. Also ich muss sagen, es ist ja auch nicht einfach, als Bayern Verantwortlicher für die Abteilung Basketball den Winter in die Nase zu halten. Den Wind in die Nase zu halten, ist auch stark, ne? Die Nase in den Wind zu halten.
Buschi, wenn sowas passiert, darf man bloß nicht den Sand in den Kopf stecken.
Ja. Sondern oder das Ganze hochsterilisieren. Ne? Hast du noch etwas für heute vorbereitet? Wir sind ja, glaube ich, schon relativ lang. Der Marco hat sich sehr viel Zeit genommen.
Ja, so lang war noch nie einer dabei. Ne? Jetzt eine Stunde, aber ich glaube, es waren echt geile Einblicke.
Das sollen die Leute beurteilen.
Ja.
Du kriegst ja immer so viel mit dem eckigen, dreieckigen Pfeil rechts oben in der Ecke bei Instagram.
Ich ich habe nicht geschafft, alle nachzulesen, aber eine Nachricht habe ich eben noch gelesen von Robin Lützkendorf, one and only 21, bei Instagram, hat geschrieben, Moin Schmieso, kannst du Buschi bitte sagen, dass er erst Liegestütz machen soll, bevor er sich oberkörperfrei auf Instagram präsentiert?
Sag ihm mal einen schönen Gruß, schreib ihm mal zurück, ich würde ihn mir ja gerne mal angucken, weil das sind ja für mich so die allergrößten, die immer große Fresse haben. Ich würde gerne mal seine Sportkarriere wissen. Schreib ihm das zurück, was er denn so in seinem Leben gemacht hat oder ob das nur über Internet funktioniert.
Damit hat er doch jetzt schon wieder gewonnen, dass du, ja gut, der hat ein
Fitnessstudio.
Man sieht nur sein Gesicht auf dem Profil, sieht aber sehr kantig und sportlich aus, das Gesicht.
Okay, also ein Pumper. Gut, dann, wie heißt er, Robin?
Robin Lützkendorf.
Ja, dann Robin Lützkendorf lege ich mich in Schutt und Asche und mache den Liegestütz.
Lass das doch nicht so an dich ran, meine Güte.
Ich muss doch das Klischee erfüllen, wenn ich jetzt sage, macht mir nichts, ist doch total langweilig.
Ja, das
ist
auch richtig.
Also dann schreibt doch dir keiner mehr.
Ja, ich muss aber, ich komme kaum hinterher, aber ich muss jetzt mal wieder Nachrichten checken.
Neulich hat mir jemand gesagt, wir wären zu laut. Also übrigens im Rant führst du 2-1, du hast dich zweimal tierisch aufgeregt.
Ja, ich habe mich zweimal tierisch
aufgeregt. Wir wären ein bisschen laut und unruhig. Aber soll ich dir was sagen? Ist egal.
Aber es gibt ja auch eine Lautstärke-Taste.
Ich glaube, mit laut ist anders gemeint. Mit laut ist polterig gemeint, so wie du ja wirklich einfach.
Aber ich finde, so muss ein Podcast, ich meine, man echauffiert sich über das, was einen aufregt, oder? Das ist so.
Hab ich denn wohl auch Nachrichten gekriegt?
Bestimmt. Was ich viel bekommen habe, also ich habe so viele schnell gelesen, aber ich hatte jetzt nicht so viel Zeit, mir einzelne rauszusuchen, die nochmal erwähnenswert sind. Vielleicht, das schaffe ich vielleicht für Donnerstag, wenn man wieder Sonderfolge. So langsam geht The Last Dance ja zu Ende. Du hast die Folgen schon gesehen und bist begeistert. Ich bin sehr gespannt, ich habe sie noch nicht gesehen. Was viele geschrieben haben und witzigerweise das hat mich selber geärgert. Du hast von Salomon Kalou als Kalou, ja, als jungem Kerl. Ja, das Ding ist, ich wollte genau das sagen. Buschi, der ist 34 und dann ist die Technik bei aber dir abgeraucht.
Aber für mich sind das junge Männer. Für mich ist auch ein Anfang oder mit 30 ein junger Mann. Nee. Also nochmal, da ist übrigens auch, glaube ich,
junger Kerl ist von mir aus bis Mitte, Ende 20.
Ja, aber jetzt muss man mich auch nicht wieder falsch verstehen wollen. Ich wollte das übrigens in keiner Form gutheißen, was da passiert ist. Sondern für mich war das in dem Moment, als ich drauf losgeplappert habe, einfach eine Möglichkeit in Betracht zu ziehen, dass das gedankenlos war und wer weiß, wie so eine Kabine funktioniert. Das macht es ja nicht besser, nochmal. Aber das kann halt passieren. Mittlerweile gibt es ja auch Theorien, ob er das vielleicht sogar absichtlich gemacht hat, um zu provozieren oder um Abgang.
Das war mir viel zu. Einer hat mir geschrieben, man sollte das respektieren, wenn einer, ich sag jetzt mal, sich nicht so gängeln lassen will von den ganzen gesetzlichen Vorschriften. Ja, gut, für ein Bullshit. Ja, aber ey,
also nochmal, das war natürlich Worst Case für alle Bestrebungen der DFL. Aber sie haben ja die Genehmigung erstmal trotzdem bekommen. Ich wollte das übrigens nicht gutheißen und ich weiß auch, dass 34 für einen Fußballer eher schon ein Opa-Alter ist. Genau. Deshalb war das sicherlich missverständlich, wenn ich gesagt habe, junger Kerl. Stimmt schon, wenn es ein 19-Jähriger gewesen wäre, wäre die Aussage passender gewesen. Ich bitte das an dieser Stelle zu entschuldigen und möchte etwas von Moritz Kleeblatt vorlesen.
Ja, sehr gerne.
Erinnerst du dich noch an Dietmar Müller-Dunkmann, von dem ich erzählt habe, der beim Basketball als Field-Reporter aufgetreten ist?
Ja.
Bezug nehmend Didi Müller-Dunkmann. Moin Buschi, ich kann euch versichern, dass die Sequenz aus Folge 8 bei meinem Patenonkel Didi Müller-Dunkmann angekommen ist und hoffe natürlich, dass er sich bei euch meldet.
Jetzt pass auf, herrlich. Pass
auf. Und ich glaube tatsächlich,
dass der dir schon geschrieben hat.
Nein, ich glaube tatsächlich, dass ich auch noch jemanden aus der Familie hier hatte, aber ob ich das jetzt wieder finde, da war nämlich noch jemand, der geschrieben hat, ich glaube die Nichte, das hier war der Neffe, glaube ich, und die Nichte hat sich auch gemeldet und hat auch geschrieben, dass er das schon registriert hätte und mit uns in, hier, Achtung, Renate Kleeblatt. Moin, liebe Grüße aus Aurich. Ich habe euren Podcast über Onkel Didi gehört. Dem geht's super. Lebt mittlerweile wieder in seiner Heimatstadt Aurich und ist unter anderem Hallensprecher des OHV Aurich, dritte Bundesliga Handballherren. Ihr habt ihn übrigens exakt beschrieben, Renate Kleeblatt.
Ach, herrlich.
Also das ist das Geile an so einem Podcast, ne? wenn die Leute dann so zusammenkommen. Das macht richtig Bock.
Oh, jetzt waren wir auch wieder laut, aber das war echt extrem. Übrigens, OHV auch witzigerweise, liebe Grüße dahin, mir ist das ein Begriff, weil sowohl Frank Carstens, Trainer GWD Minden aktuell, hat dort seine ersten Schritte als Trainer, ich glaube als Jugendtrainer gemacht, als auch hat Ole Ramel da gespielt. Zwei Leute, die ich schon, mit denen ich mich sehr gut und lange bei Hand aufs Harz unterhalten habe. Also dieser OHV Aurich, der verfolgt mich ein bisschen.
Immer diese Hinweise auf deine weiteren Podcasts.
Jetzt, gönnst du mir das nicht?
Doch, ich gönn dir
das. Du hast hier in den ersten
aber
Folgen immer Werbung für einen ganz anderen Podcast gemacht, mit dem wir gar nichts zu tun haben. Das war kurios.
Aber gibt's dritte Handball-Bundesliga? Ist das dann nicht Regionalliga? Gibt es beim Handball eine dritte, also es gibt eine zweite
Bundesliga? Ich glaube, das hat sie zum Verständnis, genau, es gibt keine.
Okay, also sie hat gleich daran gedacht, dass du eventuell nicht weißt, dass das Regionalliga heißt.
Wem hat sie denn die Nachricht nochmal geschrieben? Da hast du dich jetzt selber reingelegt.
Scheiße.
Ich will das jetzt nicht. Hast du mitbekommen, dass ein koreanischer Olympiasieger wegen sexueller Belästigung verurteilt worden ist?
Was ist das jetzt?
Ja, Moment, ja, ich.
Was ist das jetzt?
Ich will das. Ich bin da so hin und her gerissen.
Olympiasieger in was?
Short Track, also Eislaufen.
Ja, Eisschnelllaufen.
Genau. Ist an dir vorbeigegangen?
Ja,
macht ja nichts. Ja. Ich las das erstmal und dachte mir, fuck, sag mal, was ist denn mit dem verkehrt? Weil sexuelle Belästigung klingt für mich erstmal sehr heftig. Ich lese dir jetzt einfach mal die Meldung vor und bin auf deine Reaktion angespannt. Der sechsfache Weltmeister und Olympiasieger und Goldmedaillengewinner über 1500 Meter in Pyeongchang hatte seinem Teamkollegen im nationalen Trainingsstützpunkt vor weiteren Sportlern die Hose heruntergezogen. Bereits im August des Vorjahres war der 23-Jährige für ein Jahr von allen Wettbewerben ausgeschlossen worden. Ich weiß, man darf das nicht...
Moment, wie? Der hat einfach die Hose runtergezogen?
Einem Teamkollegen und das waren vor anderen...
Einem Teamkollegen?
Ja.
aber man weiß nicht, also was er damit bezwecken wollte. Also einfach, das macht man ja schon mal, dass man von hinten an der Hose zieht.
Genau. So, und also erstmal, ich muss ehrlich zugeben, ich musste erstmal kurz lachen. Sexuelle Belästigung finde ich mega ernst, aber ich habe die Meldung dann gelesen, musste kurz lachen. Ich habe sie dann als Test noch Helena vorgelesen, die musste auch lachen, hat aber gesagt, ey, sei da vorsichtig, weil ja, es ist ein ernstes Thema. Aber ich dachte mir schon, ey, also hier eine Verurteilung und dass das.
Ja, aber das heißt ja
besonders hat es dem Teamkollegen ja sicher auch echt irgendwie geschadet oder ihn mitgenommen, sonst wäre das ja nicht so groß geworden.
Exakt. Wenn das nur der, Spaß muss der muss das anders empfunden haben, als wir das jetzt gerade bewerten.
So, genau.
Und aber
es klingt schon, oder ein Jahr von allen, also wenn ich mir denke, mit was manche, Doper irgendwie aber wegkommen. Aber
das ist jetzt totale Spekuliererei. Vielleicht hat er wirklich, also nochmal, das wissen wir nicht. Ich weiß, dass wir früher auch und nicht nur in der Kabine, sondern sogar in der Halle es manchmal gemacht haben, dass wir von hinten an den Mitspieler ran und die Hose runtergezogen haben. Ja, aber das, wir wissen das nicht.
Aber ich könnte mir, vielleicht ist das halt echt auch eine totale Kultur- und Mentalitätsfrage. Ich glaube, da sind die
Asiaten
wahrscheinlich dann doch nochmal ganz anders drauf, sage ich mal so, als wir.
Was du, ganz ehrlich, was du, also wie läufst denn du durch die Welt und dass du denkst, das thematisiere ich jetzt mal im Lauschangriff?
Ja, so, ich fand das einfach so kurios. Ich dachte mir erst sexuelle Belästigung, Olympiasieger, hoppala, und dann las ich diese Nachricht und dachte mir, hä? Das fällt jetzt aber absolut unter Kuriositätenkabinett. Aber deswegen wollte ich es einfach mal mit dir diskutieren. Achso, hast du noch Nachrichten? Oder sollen wir sonst?
Nee, wir machen heute mal früher Schluss, weil ich wirklich einfach die drei unterschiedlichen Blumensträuße hier genießen möchte. Das muss ich den Leuten kurz beschreiben. Es gibt jetzt drei. Gut, einige verlieren schon wieder das eigentliche Erscheinungsbild, einige Blumen, aber es sind drei Sträuße. Das finde ich sehr, sehr schön. Da sieht man, dass du dich um Helena kümmerst. Also ich hoffe mal, dass zumindest einer von den dreien von dir ist.
Der vierte Kleine hier, den habe ich handgepflückt. Den habe ich handgepflückt.
Gut.
Über den hat sie sich am meisten gefreut.
Selbst, ja, zu Recht.
Ja.
Und ansonsten würde ich sagen, machen wir wir müssen das dann am Mittwochabend aufnehmen. Ich kann Donnerstag nicht.
Was hast du denn schon wieder am Donnerstag?
Am Donnerstag muss ich los? Okay. Nee, ist nicht lustig.
Oh, ist nicht lustig. Das ist
Beerdigung meiner Mutter.
Oh.
Und von daher, bin ich nicht,
das ist natürlich.
Nicht
ja, dann machen wir das Mittwochabend.
Und dann machen wir es Mittwochabend. Und ich kann schon sagen, Folge 7 und 8 von...
Ja, ich bin echt gespannt.
Jetzt Folge 7, das Ende von Folge 7. Mhm. Boah, also... Ich finde das ja immer ganz spannend, weil ich oft denke, Bubble, Blase, in der ich da lebe, weil ich auch so mega begeistert bin und mich das so unfassbar wieder reinzieht. Aber ich kenne wirklich auch Leute, die sich noch nicht mal für Sport interessieren und mal reingeguckt haben und gebannt davor hängen. Also es ist einfach spannend, das zu verfolgen.
Helena ist ja auch vieles zu doof, was ich gucke, aber da guckt sie auch sehr gern. Ja,
und deshalb nicht spoilern.
Mit. Wie die 98er Saison ausgegangen ist. Es sollen viele Leute noch nicht wissen.
Ach, Wahnsinn.
Ja, es gibt nur noch, sehr spannend wird natürlich, was, glaube ich, viele bewegt hat. Aber vielleicht haben wir dafür dann am Donnerstag auch noch Zeit. Es wird wirklich spannend jetzt mit Dynamo Dresden und der ganze Verein ist in Quarantäne.
Nicht Verein.
Der ganze Verein, danke. Mhm. Der ganze Verein ist in Quarantäne. Ist natürlich, also die müssen jetzt erstmal zwei Wochen raus. Das heißt, sie können die ersten Spiele nicht spielen.
Was jetzt so ein Ding in der Fußball-Bundesliga ist, die Nummer erledigt.
Glaubst du, das ist nicht...
Ich glaube, wenn da ein Gesundheitsamt sagt, okay, ganze Team, zwei Wochen in Quarantäne, was passiert, wenn das nach einem Spiel gegen eine andere Mannschaft passiert? Wer muss dann vielleicht von der anderen Mannschaft noch in Quarantäne, weil da als Kontaktgruppe 1...
Das ist vielleicht Gesundheitsämter auch echt eine krasse Aufgabe, das
ja, zu entscheiden. Ja, und was wir, weil wir uns alle so drauf freuen, wenn wieder Sport gemacht wird und das auch im Fernsehen gezeigt wird, was wir, glaube ich, echt alle... ein bisschen vergessen. Ich lese immer mehr, ich weiß nicht, was stimmt, weil ich kein Wissenschaftler bin, ich lese immer mehr von Warnungen von Sportmedizinern, dass, wenn man es nicht schafft, dieses Virus aus dem gesamten Spielbetrieb da rauszuhalten, dass das ernsthafte Folgen für Berufs- und Leistungssportler haben kann. Da das ist sowas, wo ich so ein bisschen...
Also man muss natürlich, ich glaube, man muss es komplett auskurieren, aber das gilt ja auch für eine Erkältung. Ja, aber, ne? Das kann aber ganz schnell so, gefährlich Entschuldigung, werden.
Da bin ich dann schon, egal ob ich in dem Business tätig bin oder nicht, man muss es komplett ausklammern. Wir reden von der Gesundheit
Nein,
der Menschen.
Nein, ich bin voll bei dir. Es darf niemals passieren, dass jemand angeschlagen in ein Spiel reingehen würde, weil das kann
aber dich im Zweifel wissen sie es halt gar nicht.
Ja, nur... Ja.
Das haben wir, guck mal, dieser Fall. Gott, jetzt sind wir doch in der Diskussion, die ich hier gar nicht führen wollte. Aber wenn man das glauben darf, was ein Spieler von Dynamo Dresden, einer, der positiv getestet wurde, selbst bei Instagram geschrieben hat, dann hat er erstmal vorher einige negative Tests gehabt und hat sich in totaler Sicherheit gewogen, weil er auch dachte, er hätte sich an alle Vorgaben gehalten. Mhm. Und in einem dritten, vierten, fünften, sechsten Test ist er plötzlich positiv.
Dann ist er auf einmal sehr krass.
Das ist halt so und das ist das Einzige. Nochmal. Ich mag das gar nicht beurteilen. Wir haben mit Marco Pešić über Weiß, Schwarz und Grau gesprochen. Ja. Es gibt so viele Aspekte an der ganzen Geschichte. Aber ein bisschen kurz kommt mir hin und wieder die Sichtweise derjenigen, die am intensivsten davon betroffen sind. Mhm. Das sind die Spieler.
Ja, gibt ja Neven Subotić und so, haben sich auch in besorgt in die Richtung geäußert. Das darf man, muss jeder absolut ernst nehmen, weil das wäre eine Katastrophe, wenn man da jemanden, also zwingen wird keiner, aber wenn man jemanden in eine Richtung schubst, der sich nicht wohlfühlt, das wäre echt schlimm. Ja. Man kann aber auch sehen, dass nur kurz am Rande, weil wir das Thema auch schon mal hatten, wie schwierig das leider ist, eine Saison abzubrechen. Sie sehen jetzt die Holländer. Die haben sich ja kurioserweise entschieden, weder Ab- noch Aufstieg zu machen. Oh Wunder, die Zweitligisten laufen jetzt natürlich Sturm. Mhm. 20 Teams einfach zu machen, scheint in Holland nicht zu gehen. Sehr kleines Land. Ist nicht handelbar von der Infrastruktur. Man braucht Polizei mehr und so weiter. Es scheint nicht machbar zu sein. Sagen aber auch, wir wollen natürlich nicht zu Lasten der anderen absteigen, aber die Saison wurde gewertet, es wurde aber kein Meister bestimmt. Es werden aber die Plätze, wie sie jetzt aktuell waren, sind maßgeblich für die Teilnahme an den Europapokalspielen. Aber es gibt keinen Aufsteiger. Ganz kurios
ist... Es sagt ja auch keiner, dass das einfach ist, Schmizo. Aber guck mal, du, ich habe jetzt auch gelesen, ein Spielerberater, Volker Struth, glaube ich, soll gesagt haben, wenn die Bundesliga jetzt nicht wieder spielt, dann ist die Bundesliga tot. Das heißt, die Ligue 1 in Frankreich ist tot. Also französische erste Liga wird es nicht mehr geben, wenn ich dem jetzt mal konsequent übertragen auf ein anderes Land folge. Also das, wir sind aber manche
aber
Dinge...
Heißt, aber es ist ja auch Qual. Ja, weil, aber es ist doch auch Qual. Was heißt tot?
Ja, keine Ahnung. Also, gibt es nicht mehr.
Ja, natürlich wird es die noch... Vielleicht gibt es
sie in einer...
Ja. Also anders wird sowieso, aber ja, das finde ich... Das finde ich schwierig. Ich hatte eigentlich sonst immer das Gefühl, dass Volker Struth, der war auch mal bei Sky 90, als so ein bisschen das Beratergeschäft generell durchläutet werden sollte. Da ist er mir eigentlich ziemlich positiv aufgefallen. Aber das zum Beispiel klingt jetzt für mich nach reiner Panikmache und Durchdrückerei von Interessen, wenn man
also das kann ich überhaupt nicht beurteilen, ob das in die Richtung ging. Aber ich habe nur gedacht, oh, wenn das so ist, dann bin ich mal gespannt, was mit der holländischen Liga, was mit der französischen Liga passiert.
In England ist es übrigens auch absolut unsicher, weil jetzt die leider auch wieder...
Ja, aber ist dann auch die Premier League tot, wenn die nicht zu Ende spielen?
Zum Beispiel, also...
Naja. Keine Ahnung, müsste man vielleicht mal... Vielleicht rufen wir den mal an und fragen, ob er hier im Lauschangriff uns das erklären möchte. Keine Ahnung.
Auch
obwohl, ja, aber wäre dann wieder zu fußballlastig.
Oder? Ja, ein Fußballgast, so langsam können wir mal...
jetzt beschäftigen, jetzt Fußball, ne, wenn das losgeht. Ja, bist du im Einsatz am Wochenende?
Ja, auf einem neuen Pfad.
Das darfst du noch
Pfad,
nicht sagen, oder?
Auf einem neuen Pfad.
So ja, ich bin mal gespannt, wie das so sein wird. Ne? Also nochmal, das ist alles andere als wirklich wichtig, wie Sportreporter das empfinden. Da gibt's echt wichtigere Fragen. Und trotzdem, wenn man selbst betroffen ist, stellt man sich schon die Frage, wie wird das wohl sein? Da könnt ihr mir vorstellen, werden wir nächsten Montag drüber sprechen, wie das war. Haben wir Gina Lückenkämper nächsten Montag?
Absolut.
Hast du fix
nur gemacht? Nur die Uhrzeit ist noch nicht ganz
Nachmittags
fix. Es wird nicht, die Folge wird dann etwas später mutmaßlich erscheinen, aber es ist alles eingetütet mit Gina für nächsten Montag.
Also, dass dir das gelungen ist, Chapeau. Hast du aber gar nicht viel für tun müssen, ne? Ich glaube, Leute haben dich direkt
angeschrieben. Ich habe extremst nette Mails geschrieben und mit ihrem Pressekontakt lief das wunderbar. Der hat sehr zackig geantwortet und das alles organisiert.
Da bin ich zum Beispiel gespannt, wieso jemand das bewertet, dass im Fußball es wieder losgegangen ist, wird es dann ja so zu bewerten sein am Montag. Und wie ihre Trainingsmöglichkeiten. Sie ist ja nach Amerika gegangen, eigentlich in eine Trainingsgruppe jetzt. Eigentlich
ist genau, ihr in den USA. Ihr Trainer, genau, ist ja auch in den USA. Aber die hat sich jetzt, das glaube ich aber zu Hause in Bamberg, die hat sich jetzt so ein ganzes Fitnessstudio zu Hause in die Butze bauen lassen.
Musst du ja zusehen.
Ja, ja, natürlich.
Wobei, jetzt ganz kurz, hast du wahrscheinlich nicht gesehen, ich habe heute Morgen Bilder gesehen, jetzt weil du das sagst, eigenes Fitnessstudio. Entschuldige, ist ein Sprung, sorry da draußen. Ja. Demnächst mehr Struktur. Ich habe heute Morgen Bilder gesehen. Ich gucke ja morgens gerne mal eine halbe Stunde ins Morgenmagazin von ARD und ZDF, um kurz so auf den Stand der Dinge zu kommen. Da standen in der Dunkelheit früh morgens Schlangen vor Fitnessstudios in Nordrhein-Westfalen, die erstmals wieder öffnen.
Ja.
Also nochmal, ich bin ein Freund von Sport, ich bin ein Freund von körperlicher Bewegung, aber dass man sich morgens um 5 anstellt, um ins Fitnessstudio zu kommen. Das hat mich krass. Und dann standen sie natürlich in der Schlange dicht an dicht. Also weißt du, also Dinge, wo ich sage, ey Leute, Gott, ey. Ja, es ist schwierig. Ich wollte sagen, das war so ein
Bild. Aber sind die jetzt, ist das auch so wie in Kirchen zum Beispiel in den Fitnessstudios, dass nur so und so viele Leute rein dürfen und mit Abstand, oder darf da jetzt einfach, jeder wieder rein?
Nein, Abstand, mit 3 Meter Abstand, glaube ich, wird trainiert. Ja. Da wird dann immer desinfiziert. Das ist natürlich auch wichtig. Ich denke, da wird auch jeder extrem hoffentlich darauf achten, dass das eingehalten wird. Ansonsten kann ich dir sagen, Fitnessstudios haben relativ wenig mit Kirchen zu tun. Also da sieht es ganz anders drin aus. Vielleicht guckst du dir beides mal an, dann wirst du relativ...
Du bist ein Riesenidiot.
Also das sind schon sehr unterschiedliche Welten. Also, aber gut.
Mein Gott, das war ein Beispiel, nennt man das, wo es eben schon wieder ausprobiert wurde. Ja, aber eine Hauptfrage, die kannst du mir jetzt mal beantworten. Wie viele Leute dürfen denn in ein Fitnessstudio
rein? Naja, das kommt ja ganz einfach auf die Größe des Fitnessstudios.
Ja, was gibt's da für eine Bestimmung?
Naja, ich habe heute Morgen gehört, nochmal, ich mache ja diese Gesetze nicht, habe heute Morgen gehört, also in NRW.
Zum Glück machst du keine Gesetze. Ja,
wobei. Nein. Und da hieß es dann im Abstand von 3 Metern nur an die Geräte, also da wurde extrem drauf geachtet. So wurde es dargestellt. Ja, also in NRW sind schon Fitnessstudios wieder offen.
Rennst du in Köln, wenn du dann Ninja aufzeichnest, bist du auch direkt um
5? In der Kirche.
Nein, vor Fitnessstudio stehst du.
Nee, ich gehe da in kein Fitnessstudio. Ich werde, wenn wir Ninja produzieren, das wird auch Quarantäne mehr oder weniger sein tatsächlich für uns, weil wir können uns ja nicht überall das hinwegsetzen, was vorgegeben wird, und vor allem auch, ich kann mich schlecht hier immer hinsetzen oder in sozialen Netzwerken und sagen, Leute, wir müssen vorsichtig sein. Und dann selbst wie Karl Klump das machen. Ja? Also das funktioniert natürlich nicht. Ich habe tatsächlich, das gebe ich zu, weil man immer ehrlich sein soll, ich habe auch gedacht, boah, 3,5 Wochen im Hotel einkaserniert, dann mal zur Aufzeichnung gefahren werden und wieder zurück. Klar, immer mit Maske auf den Transportwegen. Du hast
doch den Jan Köppen.
Ja, der aber ist das
doch
ist
derartig
ja
derartig unterhaltsam.
Ja, aber A, muss ich zudem auch Abstand halten, was mir eigentlich recht entgegenkommt. Und B, habe ich natürlich überlegt, Mensch, wenn in NRW Fitnessstudios wieder aufmachen, vielleicht können die im Hotel mir auch den Fitnessbereich oder uns auch den Fitnessbereich öffnen, dass wir ein bisschen was machen.
Ja.
Und dann, und weißt du, noch einmal zum Ende dieser Ausgabe des Lauschangriffs, wie schwierig das alles ist, wenn man sich nämlich selbst ertappt. Auf der einen Seite schüttel ich mit dem Kopf über die Leute, die morgens um 5 anstehen, um ins Fitnessstudio zu gehen. Und auf der anderen Seite ertappe ich mich aber dabei, wie ich denke, oh, es wäre schon geil, wenn ich da im Hotel aufs Fahrradergometer und ein bisschen an die Hanteln und an die Geräte. Und genau das sollten wir uns immer alle vor Augen führen. Es gibt zwei Seiten, ich habe das jetzt 100-mal schon gesagt, es kommt immer darauf an, wo du stehst. Es ist aber schon so, dass ich weiß, wenn es strikt verboten ist und brandgefährlich, in diesen Fitnessbereich des Hotels zu gehen oder wenn da Leute rumlaufen, die mir fast in die Hosentasche springen beim Training, dann fällt es natürlich für mich aus. Ja. Es ist eben nicht systemrelevant, ob ich trainieren kann oder nicht. Das, weißt du, und das ist es. Aber man darf schon auch zugeben, dass man an manchen Punkten mal sagt, ach ja, jetzt komm aber. Es darf nur nicht zu Irrsinn führen. Wir haben ja sehr viel Irrsinn im Moment, ne, in diesem Land. Wir haben ganz komische Dinge. Ne? Und in dem Moment, wo wir das als Irrsinn bezeichnen, kommen die schon um die Ecke und sagen, wir sind systemtreue Doofkoppen und Arschlöcher.
Aber die können uns ja auch mal, die das tun.
Ich hoffe, dass wir da keine Hörer haben. Aber Menschen, die Dinge anders sehen als wir, sind nicht automatisch Idioten. Das ist auch immer wichtig, ne? Mhm. Was ich da teilweise auf Social Media lese, am Wochenende war ich wieder soweit. Am Wochenende wollte ich meinen Facebook-Account löschen. Tatsächlich. Einfach nicht, weil man mich persönlich angegangen ist, sondern weil wirklich Dinge geschrieben und dann auch als Antwort auf Posts von mir platziert werden, wo ich einfach sage, ich will nicht, dass das zumindest über meine Kanäle in die Welt rausgeht. Das ist tatsächlich eine Überlegung, ne, ob man das dann noch mitmachen möchte. Ja, das ist tatsächlich schwierig. Auf der anderen Seite hat mir ein Kumpel aus Costa Rica geschrieben, der sehr viel sich so an dem beteiligt, was ich da in sozialen Netzwerken mache, hat gesagt, mach keinen Scheiß, weiß auch darauf hin, was es an kruden Ideen gibt. Aber A, ist das nicht meine Aufgabe, B, habe ich ja auch nicht immer recht und C, es ist einfach frustrierend teilweise.
Ja, da bin ich voll bei dir.
Wenn ich die Regentanz-Freaks sehe, die irgendwie zu 5000 sich zusammenrotten.
Das ist geisteskrank, oder?
Und dann wird davon gesprochen, wehrt euch gegen die Impfpflicht. Von der Impfpflicht war überhaupt nicht die Rede. Und all sowas. Und dann gibt's ja hier, Ken Jebsen heißt der. Mit dem habe ich mich mal beschäftigt. Ich habe immer gedacht, der hieß Jupsen oder Jebsen.
Naja, da kenne ich nur Ken den Namen, Jebsen. Aber habe nur gehört, dass ehemaliger er Moderator rauskommt.
Leck mich am Arsch. Nur Driss. Nur. Kompletten Nupes. T-Online hat jede seiner Aussagen und Behauptungen ins Nirvana gefeuert. Ja. Argumentativ zerlegt. Und die Leute schauen und noch schlimmer. Sie dürfen es ja schauen. Sie glauben es.
Das ist, ich glaube, wenn du irgendwann mal an dem Punkt bist, wo du so, ich frage mich das auch bei Xavier Naidoo, ne? Ein Mensch, der ja, also wenn du
irgendwie. Was hat der für geile Musik gemacht?
Ja, und vor allem, der ist ja auch, also der ist ja eigentlich, dem geht's gut, der verdient genug Geld, der sollte eigentlich, kennt das Umfeld nicht, aber eigentlich müsste der ja auch ein relativ stabiles Umfeld haben. Wie, weißt du, selbst so jemand ist ja scheinbar nicht davor gefeit, komplett den Verstand zu verlieren
Wenn der jetzt hören würde, dass du sagst, er hat den Verstand verloren, dann sagt er, der Typ hat gar keine Ahnung, der lässt sich von allen verarschen. Der ist davon über, ich meine, es kommt ja deutlich rüber, ich habe mir das auch mal angeschaut, was er so geäußert hat. Der ist davon felsenfest überzeugt.
Ja, genau. Aber ja,
wie dieser vegane Koch.
Aber das meine ich ja mit Verstand verloren.
So, und die sagen, wir haben den Verstand verloren. Und dann, wie gesagt, und dann gibt's ja eigentlich, und das muss ja eine Demokratie aushalten. Das gilt ja auch für diese Leute, ob es Jebsen, Naidoo, wie heißt der Koch?
Hildmann. Attila der Hunde.
Oder auch Dieter Nuhr teilweise. Ja. Das hält ja eine Demokratie aus. Und das ist ja vollkommen legitim, dass man andere Sichtweisen hat. Aber wenn es dann in den Bereich geht, dass ja, ich will nicht dieses blöde Wort Verschwörungstheorien benutzen, aber dass es wirklich so leicht zu entfleddern ist, so leicht oder zu zerfleddern ist, so ist, glaube ich, der richtige Ausdruck, und zu entkräften, die Argumentationen. Aber das ist dann wieder unsere Sichtweise.
Ja, aber das ist das. Aber das ist genau der Punkt, wo ich mich auch frage. Die Leute, es ist relativ leicht. Also und vor allem diese Leute haben ja auch am langen Ende immer keine Antworten. Also es gibt ja auch, wenn du dich dann auf den Scheiß mal einlässt und dann soll er dir mal erklären, keine Ahnung. Ich nehme jetzt das Beispiel: Was hat denn Bill Gates davon, das zu tun?
Geld.
Ja, genau. Es kann dir ja nie einer eine richtige Antwort geben, außer irgendeine Hypothese, die schon hundertfach in den Raum gestellt wurde. Und dann heißt es immer, ihr werdet alle dann und dann sehen.
Genau.
Und
das Beste ist übrigens immer,
kommt nie. Er kommt nicht.
Jemand hat schon festgestellt. Jemand hat ja auch behauptet, es könnte ja auch sein. Und die Leute sagen, genau so ist es. Das muss einfach, das könnte ja so sein. Und jemand anderes hat das auch schon mal gesagt. Das ist dann wissenschaftlich fundiert. Das ist kompletter Wahnsinn. Aber nochmal, das Wichtige ist, glaube ich, also das habe ich mir jetzt so nach viel Nachdenken und Quatschen am Wochenende habe ich festgestellt, die Demokratie muss das aushalten. Das Schlimme ist aus meiner Sicht, die Demokratie, die Sie in Abrede stellen, ermöglicht Ihnen, das zu tun, was sie da tun und das zu äußern, was sie da äußern. Das ist schon verrückt.
Das ist echt irre, ne? Weil du genau, also die treten,
aber es ist gut
die
so.
Treten
es ist
jeden gut so. Tag den Beweis an, wie gut unsere Demokratie funktioniert und sie schützt. Wie gesagt, bei Meinungsfreiheit geht es nur darum, dass der Staat dich nicht für deine Meinung belangt, solange sie nicht völlig, es gibt Dinge, die darf man zu Recht nicht äußern, wie den Holocaust leugnen, aber du kannst fast komplett frei drehen und wirst dafür vom Staat nicht belangt. Mhm. Das Geile ist, dass die Leute sich dann auch noch beschweren, dass sie für den Scheißdreck, den sie verbreiten, von der Gesellschaft, mindestens mal kritisch beäugt, wenn nicht sogar gegeißelt wird. Das ist so, also wenn Meinungsfreiheit heißen würde, ich darf jeden Scheiß erzählen und darf dafür aber nicht mal angegangen werden, das ist ein Demokratieverständnis. Naja, und das ist ja genau der Punkt. Die Leute schreien, es ist eine Diktatur. Und haben damit, dass sie noch nicht im Gefängnis sitzen, ja schon den Beweis, dass es keine ist. Weil die Leute, diese Länder gibt es. Da äußerst du nur, dass du in der Türkei sitzen Journalisten für kritische Berichterstattung im Gefängnis.
Ja, du, ich bin ja, wenn ich ganz emotional und
oder in 100 Ländern auch, in anderen Ländern auch.
Und nicht argumentativ vorgehen möchte, sondern wenn ich wirklich manchmal, es ist ja so, weißt du, man könnte ja am Ende auch sagen, hey, ist mir echt egal, ich versuche in meiner Welt klarzukommen und mit den Leuten dann so in meiner Blase mich zu bewegen und das andere einigermaßen auszublenden. Das kann man ja theoretisch auch, aber ich finde das gefährlich. Ne? Wie gesagt, ich habe den Kumpel angesprochen, der gesagt hat, erheb ruhig die Stimme. Manchmal wird man da eben auch müde und denkt, das gibt's doch nicht. Dann wirst du angegangen und zwar echt heftig angegangen von manchen Leuten. Ich finde das
sau schwierig. Da darfst du auf deiner Seite, also die zu löschen, finde ich, also wenn da
das wirklich. Das mache ich, blockiere ja auch und lösche.
Genau.
Dann, ne? Aber ich habe tatsächlich überlegt, die ganze Seite wegzumachen, weil habe ich ja nicht gemacht.
Ja, bisher. Aber das hilft ja auch nicht. Was soll das denn helfen?
Mir einfach ein bisschen, da kriege ich es nicht mit. Weil ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. So. Ja, es ist wahrscheinlich wirklich nicht der richtige Weg. Nein. Aber manchmal denkt man das schon. Ich habe immer so gedacht, wenn ich dann emotional bin, dann denke ich, das muss jetzt gar nicht auf meiner Seite stattfinden, auch wenn ich es in den Nachrichten oder so sehe. In den Mainstream-Nachrichten. Wahnsinn. Da guckt man doch besser bei YouTube, ne? Bei den Wissenschaftlern auf YouTube und bei den Experten und bei Dr. Google. Nein, dann denke ich schon manchmal, warum gehen die nicht einfach? Wenn das so schlimm ist und sie hier in einer Diktatur leben, geht irgendwo hin, wo das besser ist. Das ist ganz einfach.
Nee.
Also es ist natürlich am Ende nicht einfach, weil es wird überraschenderweise woanders nicht so deutlich besser sein, gerade zu Zeiten einer Pandemie. Deren Meinung nach es ja gar nicht gibt.
Man kann sich ja Inseln kaufen.
Ja,
man kann sich Branson. Inseln kaufen ja. Und...
Jetzt sind wir echt zu lang schon. Und wir sind, jetzt ist es kein Sport-Podcast.
Nur ein bisschen abgeschweift.
Ja, mich beschäftigt das aber
auch. Ja, aber das ist ja genau der Punkt. Es geht auch immer ein bisschen darum, was uns beschäftigt. Ja,
jetzt würde ich gerne noch einen Kaffee trinken.
Das machen wir. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Wir freuen uns auf die nächste Sonderfolge. Sollen legendär sein, die Folgen. Ich werde es mir gleich reinziehen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und tausend Dank nochmal an Marco Pešić, mit dem man sich immer noch so gut unterhalten
kann. Pešić.
Marco Pešić.
Früher hieß es immer Pešić oder so. Pešić.
Ja. Hat ja das Hackel auf dem S. Ja. Ciao.